Hallo Leute, herzlich willkommen zu Hand aufs Harz, Folge Nummer 107, der offizielle Podcast der Liqui Moly Handball-Bundesliga, der mit Abstand stärksten Handballliga der Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir gehen so ganz allmählich in die heiße Saisonphase. Zahlreiche Highlights stehen an. Das Rewe Final Four schon in ein paar Wochen. Dann natürlich auch die K.O.-Runde in den internationalen Clubwettbewerben. Auch in der Bundesliga sind es gar nicht mehr so viele Spieltage. Und zum Glück hat sich auch die deutsche Männernationalmannschaft am vergangenen Wochenende für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Haben wir uns alle sehr drüber gefreut. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle. Und wir hoffen natürlich, dass die Ladies dann bei ihrem Quali-Turnier Mitte April nachziehen können. Und wie das dann immer so ist, Saisonende bedeutet dann immer auch an vielen Stellen Abschied nehmen. Und das ist unser Thema heute bei Hand aufs Harz. Denn es wird unter anderem ein Mann seine Karriere beenden, der 18 Jahre lang für einen und denselben Verein gespielt hat in der Handball-Bundesliga. Das ist außergewöhnlich, das haben vor ihm nur zwei Spieler geschafft, so viele Jahre und so viele Bundesligaspiele, nämlich über 500 für einen einzigen Club zu absolvieren. Der Mann spielt bei Frisch auf Göppingen und spätestens jetzt weiß jeder, von wem die Rede ist. Und wir haben natürlich die Gelegenheit ergriffen und gedacht, jetzt wird es allerhöchste Zeit, bevor er dann von der aktiven Bildfläche verschwindet, nochmal mit ihm seinen langen und sehr interessanten Karriereweg gemeinsam zu bestreiten und zu beleuchten. Es war ein echt tolles Gespräch mit einem wahnsinnig sympathischen Kerl, der total bodenständig ist. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen. Folge Nummer 107 mit Tim Knäule. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Hand aufs Harz, Tim. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie ist das eigentlich so? Wie fühlt sich das an, wenn man eine Legende ist?
Boah, also tatsächlich fühle ich mich nicht als Legende, eher als alter Spieler von Frisch auf Göppingen. Ich hatte tatsächlich jetzt dann mein 18. Jahr Abschluss und bis vor kurzem noch der älteste Spieler war. Jetzt habe ich mit Marin Cego hatten wir dann einen älteren Spieler noch bei uns. Aber ja, man merkt jetzt so langsam, ja, man wird alt.
Kann man eigentlich, während man noch aktiv ist, als Sportler schon eine Legende sein? Oder wird man das quasi erst posthum?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann man eine Legende wird. Und mir ist es im Prinzip eigentlich auch gar nicht so wichtig. Mir ist es nur wichtig, mich in einem guten Rahmen auch zu verabschieden, meine Leistung immer noch zu bringen. Und da bin ich wirklich sehr bodenständig und lege da keinen großen Wert, irgendwie in eine Berühmtheit zu werden oder so.
Jetzt weiß ich nicht ganz genau, was unter dem Suchbegriff Legende genau steht. Ich weiß aber eins ganz sicher, dass viele dich für eine Legende halten. Und deswegen, ich gehöre auch dazu übrigens ganz nebenbei.
Na, vielen Dank.
Deswegen finde ich, ist das absolut angebracht. Aber da kommen wir gleich noch später drauf zu sprechen. Tim, bevor wir ganz viel über dich natürlich wissen wollen, lass uns ganz kurz über die Aktualität sprechen. Wir haben den Montag direkt nach dem Olympia-Qualifikationsturnier. Hurra, ja. Wir fahren nach Paris. Ich denke, du hast auch ein bisschen geguckt, oder? Was hast du da gesehen?
Ja, also gegen Algerien war natürlich eine Pflichtaufgabe, die haben sich dann doch ein bisschen schwerer getan zwischenzeitlich, haben sie am Ende dann aber relativ souverän dann nach Hause gebracht. Gegen Kroatien, Überraschung, bei den Kroaten, da weiß man ja nie genau, was so auf einen zukommt. War ein hartes Spiel, fand ich. Mit vielen Fehlern auch von Deutschland, auch gerade in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben sie sich dann wieder ein bisschen gefangen, konnten dann auch wieder ein bisschen den Abstand verkürzen. Aber ich denke, dass Kroatien das sehr souverän runtergespielt hatten. Man hat auch in den Medien so ein bisschen die Angst auch mitbekommen, gerade was auch Dufniak angeht, der mittlerweile ja auch eine Legende bei Kroatien ist. Und ja, man muss einfach zu Recht sagen, dass Kroatien das Spiel souverän dann auch gewonnen hat. Schade für uns. Wir mussten dann natürlich gegen die Österreicher gewinnen, was natürlich mit viel Druck verbunden war. Und ich glaube, dass wir das dann schlussendlich dann gut gemacht haben und so souverän dann für die Olympischen Spiele qualifiziert haben.
Wie wichtig ist das für den deutschen Handball, dass die Mannschaft bei Olympia dabei ist?
Na, ich finde extrem wichtig. Also ich denke, dass jedes sportliche Event, wo Deutschland sich zeigen kann, extrem wichtig ist, auch für den Sport in Deutschland, für die Jugendarbeit, die da auch mit verbunden ist. Dass viele jungen Spieler auch das Interesse am Handball dann gewinnen können oder auch mal sehen können, hey, geil. Die deutsche Handballnationalmannschaft ist bei den Olympischen Spielen dabei und ja, das ist eigentlich schon ein Muss. Ist natürlich ein schweres Turnier gewesen, fand ich, aber ich fand es jetzt dann doch ganz gut, dass wir es geschafft haben und dass wir uns somit auch zeigen können dann.
War das ein großer Traum von dir oder wäre das einer gewesen, mal zur Olympia zu fahren?
Ja, mit Sicherheit.
Was dir leider nicht gelungen ist.
Ja, mit Sicherheit, klar. War das ein Riesentraum. Ich stand auch einmal kurz davor, mitzufahren. Dann hat mich aber eine Verletzung dann.
Wann war das?
War das
Rio 2016?
Ja, ich glaube, ja. Ja, genau. Und da weiß ich aber die genauen Umstände nicht mehr, wie das da dann zustande gekommen ist. Bei mir waren auch die großen Turniere während der Nationalmannschaftszeit, war ich auch nicht dabei. War mehr oder weniger immer bei den Lehrgängen teilweise dabei, Länderspiele gemacht, aber nie ein großes Turnier mitgespielt.
Da werden wir auf jeden Fall im zweiten Teil nur ausführlich drauf eingehen. Ein bisschen unvollendet aus der Perspektive, was die Nationalmannschaftskarriere betrifft. Aber lass uns das später vertiefen. Noch ein ganz kurzes Wort zur Aktualität. Ist ja wahnsinnig viel über Alfred gesprochen worden jetzt rund um dieses Turnier, um seine Vertragsverlängerung. Wir wollen jetzt gar nicht drüber diskutieren, ob das geschickt gemacht war, wie es gemacht war und wie das jetzt alles abgelaufen ist. Nur ganz grundsätzlich, wenn du jetzt von außen drauf guckst, du hast ja auch sicherlich Kontakt zum einen oder anderen Nationalspieler. Ist das jetzt der Weg, den du auch gehen würdest als Verantwortlicher mit Alfred Richtung WM 2027?
Ja, also grundsätzlich, ich kenne Alfred persönlich nicht. Ich kenne nur seine Arbeit natürlich auch vom THW Kiel. Da war die Arbeit natürlich überragend, was er da geleistet hat. Von dem her glaube ich schon, dass es jetzt der richtige Weg sein muss. Wobei ich jetzt auch gelesen habe, dass das natürlich auch eine Bedingung war, dass dieses Turnier gewonnen werden musste, damit er weiter Trainer bleibt. Jetzt hat er es tatsächlich auch in den Spielen gezeigt, dass er die Mannschaft dann doch ein bisschen auf den Punkt bringen kann und dementsprechend hoffe ich, dass er die Mannschaft noch besser vorbereitet auf dieses große Turnier.
Du als Mittelmann, könnte ich mir zumindest vorstellen, hast immer einen ganz besonderen Blick auf die Mittelleute. Juri Knorr, Marin Michalczyk, Nils Lichtlein, das waren die drei, die jetzt mit dabei waren. Wer gefällt dir von den dreien? Vom Spielertyp her am besten?
Ja, am besten weiß ich nicht, ob man das so ausdrücken kann. Das sind drei komplett unterschiedliche Charaktere, finde ich. Juri Knorr mit seiner schnellen Antrittsschnelligkeit, mit seinen vielen Assists, die er dann auch mitbringt und auch die Bewegung auch ohne Ball, die zeichnet, glaube ich, ihn so ein bisschen auch aus. Dann haben wir natürlich mit Nils Lichtlein einen Linkshänder, was komplett anderes, was die Mannschaft dann auch ein bisschen unberechenbarer macht, weil man dann natürlich die Spielzüge dementsprechend anders gestalten kann und auch verschiedene Positionen dann auch anders angreifen kann. Und Michalczyk natürlich auch einer, der bei Hannover auch im Innenblock decken kann, was ich auch immer wichtig fand. Wir hatten auch mit Michael Haas damals einen, der auf der Mitte gespielt hat und im Innenblock gedeckt hat. Ist immer ein Vorteil. Und bei Michalczyk sieht man ja auch, wie er in Hannover agiert, auch sehr erfolgreich. Hatte jetzt, glaube ich, im letzten Jahr so ein bisschen Probleme mit seinem Fuß. Jetzt hoffe ich, dass das bei ihm auch vorbei ist und er der Nationalmannschaft dementsprechend helfen kann.
Dann lass uns auf Frischhoff-Köppingen zu sprechen kommen. Noch bist du mit dabei bis zum Saisonende, deine letzte Saison und es ist aktuell Platz 13. So wahnsinnig groß ist der Vorsprung gar nicht bis zu den Abstiegsplätzen. 6 Punkte sind's. Seid ihr im Abstiegskampf noch?
Schwierig zu sagen. Also aus meiner Sicht sind wir kurz davor tatsächlich. Ich bin da schon einer, der da drauf schaut, wie es auch nach hinten aussieht. Ich bin nicht glücklich über die Situation aktuell, weil wir könnten deutlich besser dastehen. Wobei man auch sagen muss, nach vorne ist auch nicht viel.
Wollte gerade sagen, 2 Pluspunkte bis Platz 8.
Ja, genau. Und das macht die Saison so unglaublich spannend und auch, ich glaube, für die Spieler dementsprechend auch stressig, finde ich, weil man nicht so genau weiß, okay, in welche Richtung geht's. Jede Mannschaft schnappt sich gefühlt die Punkte weg und man kommt nicht vorwärts, nicht nach hinten so richtig. Ja, dennoch sind 6 Punkte auf dem Abstiegsplatz sehr, sehr wenig aus meiner Sicht. Da müssen wir jetzt in den kommenden Spielen irgendwie die Punkte noch herholen, weil sonst kann es natürlich hinten raus tatsächlich noch ein bisschen enger werden. Und bei uns hatten wir es letztes Jahr gesehen, dass es auch bis ganz zum Schluss dann noch, musste man noch warten, bis dann der Klassenerhalt mehr oder weniger sicher war. Und dass ich in den letzten beiden Jahren eigentlich von so einer Situation spreche, ist natürlich auch ein bisschen schade, weil ich hätte mir das natürlich anders gewünscht. Ich hätte mir natürlich auch das ein bisschen entspannter vorgestellt, aber so Sport und das macht den Sport aus und gehört vielleicht auch dazu, die Erfahrungen zu machen. Ja.
Woran lag das jetzt, dass ihr die letzten 2 Jahre so Probleme hattet?
Ja, schwierig zu sagen. Letztes Jahr waren wir in der European League dennoch erfolgreich.
Ja, war beim Final Four
dabei. Deswegen war es unerklärlich, warum es in der Liga dann nicht lief. Aber wir hatten trotzdem in den vergangenen Jahren, als wir im Europapokal unterwegs waren, European League unterwegs waren, hatten wir trotzdem immer mal wieder Schwierigkeiten. Ich denke, dass das einfach aufgrund auch der Belastung dann mit zusammenhängt. Die Mannschaften in der European League kennt einen vielleicht auch nicht so genau wie jetzt die ganzen anderen Bundesligisten, gegen die man ja eigentlich jedes Jahr spielt. Deswegen glaube ich, dass da dann schon der Faktor, dass die Mannschaften uns nicht kennen in der European League und wir uns vielleicht auch mit mehr Freude auf so ein Spiel einlassen, das dann besser lief als in der Bundesliga. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass wir unser tägliches Brot mit der Bundesliga uns holen und deswegen ja schwierig. Wir waren definitiv einfach, was die Effektivität im Angriff und in den Abschlüssen angeht, waren wir in den letzten Jahren haben wir da auf jeder Position unterperformt und wir schaffen es ab und an jetzt wieder die Effektivität hochzuhalten. Und dann sieht man, dass die Spiele dann auch knapp werden, beziehungsweise auch gewonnen werden.
Ja. Es ist halt auch echt brutaler Wettbewerb. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt. Ich bin jetzt auch seit über 20 Jahren Reporter in der Liga. Ich habe das Gefühl, es war noch nie so brutal wie jetzt. Also nicht nur in der Saison, auch schon die letzten paar Jahre, aber es spitzt sich immer weiter zu. Also die Leistungsunterschiede oder sagen wir mal die Potenziale der Mannschaften, gerade in diesem brutal breiten Mittelfeld, wo ihr ja auch drin steckt, die scheinen mir schon von Saisonbeginn an, wenn du auf die Kaderstärke guckst, wenn du auf die Finanzstärke guckst, das ist alles so dicht beisammen. Ja? Und dann ist das die Range halt, ja, irgendwo 7., 8. oder wenn es blöd läuft, halt 14., 15. Ja? Empfindest du das auch so oder war das vor 20 Jahren schon so und ich habe es bloß nicht entsprechend mitgekriegt?
Nee, so empfinde ich das auch. Also man muss schon sagen, also in den letzten Jahren gab es immer so 1-2 sichere Absteiger. Da hat man dann auch immer seine 4 Punkte dann oder seine 8 Punkte dann geholt. Was sich jetzt mittlerweile wirklich sehr gewandelt hat und diese Dichte an Mannschaften, die das gleiche Niveau haben, den gleichen Etat fahren, das ist natürlich schon enorm. Und ja, da kommt es natürlich wirklich auf Nuancen an und auch ein bisschen Quäntchen Glück. Dann hat der Torhüter einmal einen richtig guten Tag. Weiß nicht, jetzt beim letzten Spiel war es, glaube ich, bei Lemgo Kastelic, der dann mit 60% fast rausgelaufen ist, meine ich.
Und dann das war jetzt euer letztes Spiel, das ihr...
Nee, aber nee, das hat Lemgo gegen...
Also nicht in eurem Spiel?
Nicht in unserem Spiel.
Ihr habt ja auch gerade gegen Lemgo gespielt.
Ja. Aber das war danach, glaube ich, sogar gleich. Und da hat er ja dominiert und hat den Kasten zugenagelt. Deswegen, also es sind tatsächlich oft Nuancen, die da wirklich entscheiden. Und ja, wir sind natürlich wir trainieren jeden Tag, hoffen, dass oder trainieren jeden Tag und hoffen, dass das dann auch immer besser wird mit den Abschlüssen, mit allem drum und dran, versuchen, die Automatismen noch besser reinzubekommen. Aber der Sport ist irgendwie vom Schicksal getrieben und man weiß nie, wie es am Spieltag dann tatsächlich aussieht.
Aber aus deiner Sicht, ich meine, du kennst den Verein ja durch und durch, du kennst die Liga durch und durch, was die grundsätzlichen Möglichkeiten betrifft, ja, Umfeld, Struktur, Infrastruktur, finanzielle Möglichkeiten, Kaderstärke, was müsste denn der Anspruch sein oder was ist der Anspruch von Frisch auf Köpping?
Ja, also wir hatten es ja eigentlich in der Saisonvorbereitung uns auch besprochen, was die Ziele angeht. Ich denke, wenn man sich den Kader ansieht, haben wir durchaus das Potenzial, dort zu stehen.
Wo denn?
Genau. Ja,
also mindestens obere Tabellenhälfte, oder?
Mindestens obere Tabellenhälfte und man hat es ja auch gesehen jetzt in der Corona-Zeit, als wir den fünften Platz erreicht haben, mit was für einem Team wir das dort geschafft haben. Dementsprechend muss man schon sagen. Aber wie gesagt, jede Mannschaft hat irgendwie die Ambition, den nächsten Schritt zu machen, jedes verrückt. Jahr dann doch nochmal einen Tabellenplatz besser dazustehen. Ich weiß, Leipzig möchte schon ganz lange im internationalen Wettbewerb mitmischen. Erlangen möchte nach vorne und sich vorne etablieren, sogar mal auf die internationalen Plätze schielen.
Der BHC hatte solche Ansprüche jetzt auch die letzten Jahre immer wieder und da finden wir noch zwei, drei Mannschaften. Yeah. Und dann sind es am Ende 8, 9, 10 Mannschaften, die davon reden, den Anschluss an die Europapokalplätze zu finden. Und das ist dann ja auch eine mathematische Frage. Die Nummer geht nicht auf.
Ja, das können nicht das stimmt.
Das geht alle nicht, Sechster werden. Ja. Das ist genau dieser brutale Wettbewerb. Ja. Und das ist ja auch, also als Außenstehender ist das natürlich auch ja, die Schönheit dieser Liga.
Ja.
Es gibt ja kein einziges langweiliges Spiel.
Ja, also ich höre auch nur aus dem Umfeld, oh, wie geil eigentlich diese Saison eigentlich ist. Das sage ich immer für mich persönlich, für mich persönlich ist es eigentlich nicht so.
Ja, die Beteiligten so sagen dann meistens, ja klar, schön für euch, aber für uns ist es ganz schön anstrengend.
Ja, und zum Anschauen, mega. Also die ganzen Ergebnisse, das wirbelt mal komplett die Tabelle durcheinander. Wir gewinnen gegen in der Hinrunde gegen Flensburg mit einem glücklichen Freiwurf auf der Auslinie. Ja,
das war eins der Highlights der Saison, dieser direkte Freiwurf.
Ja, brutal,
Persson. Und
dann spielen wir unentschieden in Berlin, die bis dahin auch noch fast nichts abgegeben haben. Also die Handball ist einfach ein geiler Sport, muss man wirklich sagen. Also da kann immer alles passieren, je nachdem, wie die Mannschaften halt momentan gerade drauf sind, beziehungsweise in welcher Situation sie stecken und wie sie halt auch in den Tag starten.
Ja. Was ist denn dein ganz persönliches Ziel jetzt noch für diese letzten, wie viele Spiele sind es noch? 9, glaube ich, ja? Für die letzten 9 Bundesligaspiele mit Frisch auf Köpping?
Ja, also mein Ziel ist ganz klar, wir müssen die Spiele, die jetzt vor uns liegen, die gegen die Mannschaften, die in dem Niveau platziert sind, in der wir uns auch befinden, die müssen wir gewinnen. Wir haben jetzt das nächste Spiel gegen Erlangen, das ist enorm wichtig für uns. Wir haben auch ordentlich Druck, was das Umfeld auch angeht. Dementsprechend
die Erlanger ja auch.
Insofern die Erlanger ist auch
dann wieder klar, auf Augenhöhe.
Das wird ein brutales Spiel, glaube ich. Ich glaube, dass
mit der Betonung auf brutal.
Brutal, richtig. Also ich glaube, dass es da tatsächlich sehr, sehr hart zur Sache gehen wird.
Magst du solche Spiele?
Ja, unheimlich. Also ich mag das, wenn es mal hart zur
auch
Sache geht.
Physisch wird.
Physisch wird. Wenn man einstecken kann, dann darf man auch mal austeilen, wenn die Schiedsrichter es zulassen, optimal. Wenn es aber dann natürlich in eine Richtung geht, dann ist es ein bisschen benachteiligt. Aber grundsätzlich finde ich solche Spiele schon sehr, sehr wichtig und auch sehr spannend. Und darauf müssen wir uns einstellen, was auch das Mentale angeht. Also es wird kein Spiel, das man mal so nebenbei spielen kann. Das muss jedem klar sein bei uns in der Mannschaft, dass es da wirklich eins hinter die Löffel gibt.
Wer oder was begeistert dich ganz besonders in dieser Bundesliga-Saison?
Ja, also ich glaube so insgesamt die Atmosphäre.
In den Hallen?
In den Hallen, ja. Also die,
ist das jetzt in der Saison nochmal außergewöhnlich oder ganz grundsätzlich?
Also ich finde, dass es sich nach der Corona-Zeit sich wieder mega entwickelt hat. Man hat gesehen, die Zuschauer haben wieder Bock, die haben wieder Lust, in die Hallen zu gehen. Und das... das stimmt mich echt richtig freudig, das auch zu hören und zu lesen, dass dann auch mal aus dem Umfeld die Freunde dann sagen, hey, kannst du mir nicht mal ein paar Karten besorgen, mega geile Atmosphäre in den Hallen, und das ist so wichtig für den Sport in Deutschland, weil die Corona-Zeit dann doch sehr viel kaputt gemacht hat.
Und cool, dass du das nochmal sagst, weil mir kommen jetzt auch die ganzen Erinnerungen wieder. Wie viele Manager, wie viele Trainer, Spieler, Beteiligte hatten echt Sorge, dass es nie mehr so wird wie vorher. Es gab diese Phase dieser Stimmung, das hast du sicher auch so mitbekommen. Und wenn du das jetzt auch nochmal festhalten kannst, und du bist da ja Woche für Woche mittendrin, dass das einfach alles wieder da ist, dann ist das... Eine coole Sache.
Man sieht es tatsächlich, so in den letzten anderthalb Jahren hat man schon gesehen, dass die Zuschauerzahlen sind wieder hochgegangen. Die Leute haben wirklich richtig, richtig Lust auf Handball und das zu sehen. Und das macht natürlich schon für die Zukunft. Mein Sohn spielt auch Handball und ich hoffe, dass er auch erfolgreich ist.
Jugend?
In der E-Jugend.
Okay.
Aber bis dahin, also bis er dann tatsächlich mal in größere, bis er mal größer ist und vielleicht auch mal erfolgreicher ist, dauert es noch, aber das macht schon Spaß, wenn man dann in den Hallen bei den Jungs dabei ist und dann zuschaut, wie viel Spaß die darin haben und was das auch für eine Gemeinschaft ist, das ist einfach unbeschreiblich.
Cool, kommen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen. Ganz kurz noch auf den Punkt gebracht, wer wird Meister?
Boah, schwierig. Also ich glaube tatsächlich Magdeburg.
Das ist ja ein wahnsinnig gewagter Tipp. Stark.
Und gut, aber ich muss wirklich sagen, also
der hat Substanz, der Tipp, sagen wir mal so.
Ich bin wirklich fasziniert, wie die jede Woche aufs Neue die Performance auf die Platte bringen. Das ist schon enorm.
Denk mir eigentlich jetzt, wo du es gerade sagst, von der Spielweise her, da würdest du doch eigentlich ganz gut reinpassen.
Ja, aber jetzt ist der Zug schon abgefahren.
Das war's wohl. Okay, vielen Dank, Tim. Dann machen wir eine ganz kurze Pause und dann wollen wir ganz viel über dich erfahren. Also Tim, deine Karriere, das ist schon, finde ich, eine durch und durch außergewöhnliche. 18 Jahre für Frisch auf Göppingen in der Bundesliga jetzt gespielt. Über 500 Spiele für Göppingen. Es gibt ja nur zwei Spieler in der Geschichte, in der langen Geschichte der Handball-Bundesliga, die mehr Jahre und mehr Spiele für einen Verein gemacht haben. Weißt du, welche beiden das sind?
Nee, tatsächlich nicht.
Na, auf einen kann man kommen. Volker Zerbe.
Volker Zerbe, das haben sie mir dann auch gesagt.
20 Jahre hat der am Stück für den TBV gespielt. Und der andere ist Stefan Hecker. Der war... 21 Jahre im Tor bei TuS im Essen, war danach dann allerdings noch beim VfL Gummersbach. Also die einzigen beiden, die in der Dimension nur für einen Club gespielt haben, sind Volker Zerbe und du. Was bedeutet dir das?
Ja, unglaublich viel. Also ich mache mir schon die ganze Zeit Gedanken, wie viele Leuten ich denn jetzt dann nach meinem letzten Heimspiel dann irgendwie gratulieren müsste. Ich müsste da, glaube ich, eine Papierrolle ausrollen, die keine Ahnung wie lang ist, weil ich so viele Leute hier kennengelernt habe, die mir geholfen haben. Und es ist schon so im Nachhinein jetzt, wenn man dann oder wenn es einem bewusst wird, dass es jetzt dann zu Ende geht, dass es schon enorm war, dass es großartig war. Es war wunderbar, es waren unheimlich viele tolle Ereignisse, tolle Erlebnisse. Es gab aber auch natürlich auch Phasen, in denen es nicht lief.
Ja, das ist ja normal bei so einer langen Strecke. Aber ich meine, dass es eben ein einziger Club wird, diese 18 Jahre. War das in irgendeiner Art und Weise von dir angestrebt oder hat sich das mehr oder weniger ergeben?
Nee, angestrebt war es nie. Also Es hat tatsächlich so ein bisschen gebraucht, bis ich unter Petkovic dann tatsächlich meine Anteile bekommen habe und bis ich dann auch dort zum Stammspieler geworden bin. Und seitdem habe ich eigentlich immer das Vertrauen der Trainer genossen und für mich gab es nie da einen Grund, großartig zu sagen, nee, jetzt muss ich woanders hin, weil das Umfeld immer gepasst hat, für mich persönlich. Und ja, ich bin ein großer Familienmensch, der die Nähe dann doch auch sehr gern hat. Wobei ich jetzt sagen muss, es hätte mich wahrscheinlich nicht gestört, wenn mal ein Angebot reingekommen wäre.
Da gab es denn keins, das kann doch nicht sein.
Tim. Doch, es gab natürlich mal das ein oder andere Angebot. Wobei ich agiere seit sehr, sehr langen Jahren eigentlich ohne Spielervermittler.
Also ohne Berater?
Ohne Berater, genau. Und deswegen gab es da nie die riesen
Du hast das Angebote. Auch nicht forciert dann?
Nee, ich habe es auch nicht forciert, weil ich hatte hier meine Spielanteile, ich hatte hier meine Familie, hier hat alles gepasst. Für mich hat insgesamt das Paket Frisch auf Köpping immer gepasst und deswegen gab es für mich nie einen Grund, woanders hinzugehen.
Wir machen jetzt mal eine kleine Geografiestunde. Schwabenland, Schwäbische Alb,
ja.
Weil ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich bin ja nicht ganz unbeleckt, was die Gegend hier betrifft. Meine Heimatstadt ist nicht so weit entfernt, aber wurscht, nochmal genau drauf geguckt. Geboren bist du in Reutlingen.
Genau.
Und wir sind hier in Göppingen und du wohnst quasi dazwischen in Metzingen. So, das sind die rund 50 Kilometer.
Richtig, ja.
In denen sich ja bislang im Grunde dein komplettes Leben abgespielt hat.
Ja? Komplett, ja.
Von der Geburt bis zum heutigen Tag.
Ja, gut, also das, ich habe es letztens zu meiner Frau gesagt, ich habe die Hälfte.
Die kommt auch von dort.
Ja. Wir haben die Hälfte unseres Lebens eigentlich hier in Göppingen verbracht, oder ich. Und das, wenn man sich das mal so an die Wand malt, dann wird es erst einmal so richtig bewusst, dass es schon eine großartige Leistung war bis dahin.
Aber nie den Wunsch oder den Drang gehabt, mal was ganz anderes anzugucken, was anderes zu machen, woanders hinzugehen?
Es gab mal in jüngeren Jahren natürlich auch mal, als ich die Spielanteile hier noch nicht hatte, gab es natürlich auch mal die Option, mal ins Ausland zu schauen, was Österreich, Schweiz, Schweizer Liga angeht. Aber sonst, Hannover war mal...
Wollte gerade sagen, im Norden wird ja auch ganz gut Handball gespielt.
Hannover war mal im Gespräch. Flensburg hat mal kurz angeläutet als... Das war in der Phase, als Hamburg insolvent ging. Mhm. Da war dann aber dann relativ schnell klar, dass Mahé dann auf der Position dann mehr oder weniger nach Flensburg gewechselt ist. War mal ganz kurz nur
Hättest du dir das grundsätzlich vorstellen können?
Grundsätzlich hätte ich mir das vorstellen können, klar. Mhm. Das wäre natürlich dann auch in die Richtung Champions League dann gegangen. Ja. Also Champions League habe ich nicht gespielt, sonst habe ich eigentlich alle Wettbewerbe mitgemacht. Von dem her, die Champions League hätte noch gefehlt, aber ich bin jetzt nicht unglücklich, dass es nicht so war, sondern ich habe viele Jahre international spielen dürfen mit Frisch auf. Haben 4 Titel gewinnen können und
völlig
da bin ich tatsächlich auch
4-mal EHF Cup gewonnen. Ja, heute die EHF European League, aber zu euren Siegeszeiten war es ja immer noch der EHF Cup. Ne?
Ja.
Man vergisst es gerne. 4-mal, ja. Wahnsinnserfolg. Aber lass uns nochmal ganz, wir machen es chronologisch.
Ja, ja.
Aber das macht mir ja schon deutlich und wenn ich dich jetzt auch so erlebe und höre, du scheinst dich ja in keiner Weise unwohl zu fühlen mit diesem Fakt, dass sich dein Leben in diesem relativ überschaubaren Kreis bislang abgespielt hat, dass das für dich was ganz Zentrales ist, diese Bodenständigkeit, diese Heimatverbundenheit?
Ja, ja,
auf jeden Fall. Das familiäre Umfeld?
Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast es schon gesagt, also es gab für mich nie einen Grund, wo ich sage, jetzt muss ich.
Hier muss ich mal raus.
Hier muss ich weg, hier muss ich raus. Es gab immer wieder Veränderungen. Vielleicht gab es auch immer wieder die Veränderungen zu den richtigen Zeitpunkten. Als Magnus Andersen kam, als Hartmut Meierhofer kam, das waren alles vielleicht Zeitpunkte, wo es dann vielleicht auch nötig war. Und ich konnte die Veränderungen mitmachen und vielleicht hat es mir auch dementsprechend dann auch gut getan.
Klar. Also es gab Veränderungen quasi im Verein, auf der Trainerposition, dann musstest du dich nicht verändern, örtlich.
Richtig, richtig. Also waren immer unterschiedliche Trainertypen und unterschiedliche Spielweisen, die dann die wir dann im Training auch versucht haben einzustudieren. Und ja, es hat alles Spaß gemacht und bin echt glücklich, dass es tatsächlich nie einen Grund gab für mich.
Also 1986 geboren im wunderschönen Reutlingen auf der am Rande der Schwäbischen Alb. Reutlingen ist ja nicht mehr ganz drauf. Was hat dich in deiner Kindheit begeistert? Sport? Vermutlich.
Ja, Sport auf jeden Fall, klar. Also wenn man es mal wirklich ganz nach unten bricht, dann ich war einmal bei den Minis im Handballtraining, aber da war zu der Zeit war das alles so Spielformen, so völkerballmäßig. Mhm. Und es hat mir tatsächlich damals nicht gefallen.
Okay. Wie alt warst du da?
Ja, ist man bei den Minis 6. So.
Okay.
Und da hat es mir tatsächlich nicht gefallen. Und dann hatte ich wirklich aufgehört, beziehungsweise es war ja nur 1-2 Trainingseinheiten damals und habe dann.
Das war dein erstes Karriereende im Handball quasi.
Mehr oder weniger, ja. Ich habe dann zwischenzeitlich viele andere Sachen probiert. Ich habe mich im Leichtathletik probiert, habe mich im Schwimmen probiert, habe Judo gemacht, Klettern, Fußball nie.
Das wäre die Frage gewesen. Ja, ich meine, normalerweise in dem Kulturkreis kommt man nicht ganz am Fußball vorbei.
Ja. Aber
wieso das, Fußball nie?
Das weiß ich gar nicht. Weil ich dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich irgendwann in der D-Jugend dann zum Handball wieder gestoßen bin mit einem Kumpel. Und da ging es dann tatsächlich wieder so auf 2 Tore und jetzt übt man das und das und Wurf und habe dann tatsächlich so alle Positionen dann in der Jugend dann mitgemacht, angefangen auf rechts außen habe ich begonnen.
Das ist kein gutes Zeichen, gell? Wenn man als Rechtshänder auf rechts außen
ich war tatsächlich, aber es hat mir immer Spaß gemacht. Ich war tatsächlich auch immer einer der kleinsten in der Jugend und bis ich dann irgendwann angefangen habe in der C-Jugend, B-Jugend mitzuspielen, in der B-Jugend dann mit der A-Jugend mitgespielt habe, dann über Kurt Reusch, der mich dann extrem gefördert hat, habe dann natürlich die anderen Sportarten dann auch sein lassen, weil es dann vom Umfang her zu viel geworden ist. Ja, und so hat sich das dann in Richtung Handballgemeinschaft dann abgezeichnet.
Also quasi ab der D-Jugend? War das dann wirklich dein Thema? Du musstest, du warst ganz früh schon mal dabei gewesen, da hat es noch nicht gepasst. Ja. Dann bist du quasi in die weite Welt des Sports hinausgegangen.
Ja, richtig.
Und dann hat sich der Kreis geschlossen beim Handball und dann war klar, das ist mein Ding.
Richtig, genau, so kann man das exakt beschreiben.
Gab es eine Handball-Vorbelastung quasi in deiner Familie?
Nicht so richtig. Also mein Vater, der hat auch mal Handball gespielt, ein bisschen, aber auch nur eine kurze Zeit. Aber sonst gab es eigentlich bei uns keinen, der so richtig auf hohem Niveau gespielt hat.
Das war also nicht selbstverständlich, dass du quasi beim Handball landest?
Nein, also das war auch in Metzingen damals, war das auch irgendwann so eine Jugendspielgemeinschaft mit Neuhausen.
Ja, das habe ich hier gerade.
Genau.
Das war dein erster Verein, JSG Neuhausen-Metzing.
Richtig, genau. Und das war dann so der Zusammenschluss und irgendwann war es dann, also ging dann bis zur A-Jugend und dann musste man quasi von Metzing nach TV Neuhausen wechseln, um dann bei den Aktiven dann auch mitspielen zu können.
Das ist ja um die Ecke auch.
Ja, das ist ein Ortsteil. Neuhausen ist ein Ortsteil von Metzingen.
Wollte ich gerade
sagen, ja. Richtig. Und ganz man hatte in Metzingen Training, man hatte in Neuhausen Training, man hat alles früher mit dem Fahrrad gemacht. Und ja, früher war es tatsächlich für mich noch nicht wichtig, Profi-Handballer zu werden. Für mich war tatsächlich diese Gemeinschaft, diese Zusammengehörigkeit, das war damals viel, viel wichtiger und es war dann wirklich so eine Gruppe, man hat sich dann immer verstanden, man hat, früher hat man ja kein WhatsApp gehabt, aber man hat sich angerufen, man hat sich dort getroffen, ist dann gemeinsam wieder ins Training gefahren.
Du kennst ja zumindest noch die analoge Welt,
ja? Ja,
86er Baujahr.
Genau, ja. Ja, und das hat sich dann tatsächlich so entwickelt und mit der Entstehung auch von Neuhausen, die dann irgendwann gesagt haben, sie wollen mal wieder ein bisschen ambitionierter aufsteigen.
Ja, der TV Neuhausen ist ja ein durchaus bekannter Club, viele Jahre auch zweite Liga gespielt.
Richtig, bei und auch einmal erste Liga.
Wann war das?
Oh, das war schon eine Weile her. Das ist auch schon wirklich lange her, ja. Ja, und ich weiß noch, wir haben im Pokal mit Frischauf gegen Neuhausen gespielt, sind ausgeschieden. Das war für mich damals
schändlich.
Ja, das und natürlich so in der im eigenen Wohnzimmer mehr oder weniger zu verlieren, ist natürlich auch nicht so schön.
Okay, aber sag mal, nochmal ganz kurz, damit ich es nachvollziehen kann. Du hast quasi bis inklusive B-Jugend bei der JSG Neuhausen-Metzingen gespielt und bis dann zur A-Jugend zum größeren.
Ich meine, dass es damals auch noch auch die JSG damals noch war mit der A-Jugend, ja. Wobei die Frauen dann ja TuS Metzingen war dann TuS Metzingen und die Männer waren dann TV Neuhausen. Also die Jugend war zusammen und dann, wenn man dann
okay.
Schlussendlich zu den Aktiven gewechselt ist.
Es ist derselbe Verein,
genau.
Und es war dann ja. ab Seniorenmannschaft, richtig. Also ab Aktive, richtig. War es der TV Neuhausen und du hast dann quasi die Jugend dort direkt genau. gespielt, aber bist ja. im Grunde im Verein geblieben, war es dann halt bei der Männermannschaft. Wo habt ihr damals gespielt, als du rausgekommen bist aus der Jugend?
Ja, in Neuhausen, ja.
Ja, aber das war zweite Liga, oder?
Nee, das war in der Oberliga.
Also in welcher Liga, meinte ich? Mit wo?
In der Oberliga. Also
okay.
Wir sind, als ich dann mit angefangen habe, war dann mit Kurt Reusch dann auch ein Trainer da, der dann wirklich das komplett aufgebaut hat. Und wir sind dann 3 Jahre in Folge komplett aufgestiegen in die dritte Liga. Hab dann
in dieser Zeit,
als dieser du da Zeit, dazu gekommen genau, bist. Ja. Und da haben wir mit Markus Gaugisch Leute verpflichtet, die dann natürlich mitgeholfen haben. Oliver Beißer, Markus Breuer, das waren dann so die Leute, die dann Ralf Bader, die dann da alles so mitgeholfen haben, die dann auch aus der Region auch kommen. Und das hat dann schon auch viel, viel Spaß gemacht. Also es waren unglaublich erfolgreiche Zeiten.
Aber du, wenn ich dich richtig verstehe, wie oft habt ihr denn da trainiert? Also lass uns mal noch in der A-Jugend bleiben. Mhm. Wie oft hast du da trainiert in der Woche?
Ja, da war es tatsächlich noch nicht so oft. Also ich kann mich ja an 2-mal in der Woche Training
erinnern. Das ist ja schon außergewöhnlich. Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch so möglich wäre.
Gar nicht.
Weil wenn du heute guckst in diesen Leistungszentren der Vereine, ab der B-Jugend, hast du ja dort im Grunde jeden Tag Training.
Ja, das also
hast du ja in dieser nicht ganz unwichtigen Phase B- und A-Jugend im Grunde wahnsinnig viel Trainingszeit verpasst und hast es trotzdem geschafft, bis ganz nach oben zu kommen. Wie war das möglich?
Ja, es gab keine andere Möglichkeiten. Also Kurt Reusch war damals bei Frischhof Göppingen auch noch involviert mit so einem regionalen Spitzensportzentrum, das dann Talente aus der Region dann so ein bisschen eingezogen hat für Spiele gegen andere Mannschaften aus der Region. Und da hat er mich dann dazugeholt und so konnten dann auch außerhalb vom HVW dann noch Trainings stattfinden. Aber im Großen und Ganzen hat man früher tatsächlich, wenn man in der B-Jugend war, B-Jugend trainiert. Danach hat die A-Jugend trainiert, hat man dort noch mit trainiert. Und wenn es dann noch so weit war, hat man dann tatsächlich noch bei den Männern mit trainiert. Also es war damals wirklich, hat man dann 3 Trainingseinheiten am Tag gehabt.
Okay, aber gut, man hat es gemacht. Hat sich das dann doch wieder summiert, aber man musste da halt flexibel sein. Es gab nicht diese Grundstruktur,
wie heute
zum Beispiel in einem Leistungszentrum. Nein.
Diese Grundstrukturen gab es damals noch nicht. Aber es war, man hat jede Möglichkeit genutzt, auch hier. Wir hatten mit dem Training dann hier immer vor den Herren Training und ich weiß, dann durfte ich 1-2 Mal auch sogar bei den Frischauf-Herren mittrainieren und mit Bruno Sousa damals noch. Es war schon.
Also vor deinem Wechsel,
vor 2006. Meinem Wechsel noch, ja. Das war noch
der
vor meinem
Wechsel. Brasilianer, auch richtig, beim HSV gespielt.
Mit Volker Michel, also Halli Garcia, das waren alles.
Das waren deine Heroes, oder?
Ja,
die also, wenn man das jetzt sehen könnte, deine Augen gehen weit auf.
Ja, das war damals wirklich sehr, sehr beeindruckend, wenn man dann mal tatsächlich die Chance hatte, mal mitzutrainieren. Klar war es so ein bisschen als Protagonist und als mehr oder weniger als bessere Air Buddies, ja. Aber es hat natürlich unglaublich
super
viel Spaß
Erlebnis,
gemacht und
ja.
War natürlich sehr, sehr prägend.
Aber an welcher Stelle kann man das klar benennen? Hast du gemerkt, hey, ich kann das echt ziemlich gut, Handball, und das könnte in eine professionelle Richtung gehen?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die habe ich mir nie wirklich gestellt. Ich habe immer nur versucht, meine Leistung aufs Spielfeld zu bringen.
Im Moment.
In diesem Moment und auch im Training immer mein Bestes zu geben. Klar hat man dann immer gesehen, okay, man gewinnt die 1 gegen 1 immer häufiger, man wird immer besser, was die Abschlüsse angeht. Man ist Leistungsträger in der Mannschaft. Aber dieser Punkt zu sagen, oh, das kann jetzt tatsächlich in die Richtung Profi-Handballer gehen, gab es für mich tatsächlich nicht, weil ich bin...
Also zumindest nicht, bis du dann komplett nach Göppingen gekommen bist.
Genau, ne? bis der Anruf dann mal von Alex Kolb kam, da wurde mir dann schon klar, okay, jetzt könnte noch was draus werden, mehr oder weniger, oder beziehungsweise, da war ich dann schon sehr überrascht, wobei ich glaube, da auch Kurt Reusch dann seine Fäden gezogen hat.
Also den Namen, den haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört,
yeah.
Der scheint nicht ganz unwichtig gewesen zu sein
für deinen Weg. Ja, das war definitiv mit einer, der mich am meisten gefördert hat und gefordert hat, der mich dann auch...
Wichtiger Mann hier.
Auch im Umkreis,
in diesem Handball-Kosmos hier.
Richtig.
Zwischen Göppingen und Neuhausen.
Ja, der war ja auch Trainer von Frischhoff Göppingen und in der Neuhausen-Zeit hat er mich dann auch... Wir sind dann immer zusammen zu den HVW-Lehrgängen nach Albstadt gefahren und ja, das war dann schon eine sehr prägende Person.
Sag mal nur ganz kurz, hast du auch Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr jünger, und habe dann noch zwei Schwestern, die sind 17 Jahre jünger.
Hatten die was mit?
Mein Bruder spielt auch Handball. Hat
Handball zu tun?
Ja, aber er war Torwart, ist jetzt nicht auf hohem Niveau, war dann eigentlich immer in der Region, immer so ein bisschen.
Also bist du quasi das Aushängeschild in der Großfamilie Knäule in Sachen Handball?
So sehen es die Familienmitglieder, ja. Also
ja, du nicht, oder
ich,
wie?
Ich persönlich, ich, wie gesagt...
Mit deinen 500 Bundesligaspielen.
Ja, mir war das ja zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig bewusst.
Ich spreche
ja
von heute.
Mir haben sie das dann irgendwann gesagt, dann habe ich gedacht, oh, okay, soweit ist schon.
Ja. Oh Mann. Ja. Okay, und dann, hast du ja gerade selber gesagt, dann kam irgendwann der Anruf von Frisch auf Göppingen. Wobei, man muss sagen, bevor du nach Göppingen gekommen bist, warst du schon Juniorennationalspieler.
Ja.
Ja?
Ja.
Und ihr seid ja, du bist 2006 dann nach Göppingen gewechselt und genau in diesem Jahr bist du Junioren-Europameister geworden.
Ja? Genau.
Mit einer ganz passablen Truppe. Ich habe mir das extra nochmal angeguckt in Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Ja. Da haben Leute mitgespielt, weiß nicht, vielleicht der ein oder andere wird sie kennen, Uwe Gensheimer, Martin Strobel,
richtig,
ja. Michael Allendorf, Jens Fortmann,
Steffen Weinhold.
Brutal.
Ja.
Was hast du für Erinnerungen an diese Mannschaft, auch an diesen Erfolg? Ich meine, Junioren-Europameister.
Ja, war, also die Mannschaft ist schon, die war überragend, muss man wirklich sagen. Also die war mannschaftlich sowie menschlich, hat die wirklich sehr, sehr gut zusammengepasst. Das war, ich spreche natürlich für mich und für diesen Jahrgang war das natürlich eine eingeschworene Truppe, muss man sagen. Das wird wahrscheinlich jeder Jahrgang von sich sagen, aber man hat schon gesehen, dass extrem viele aus dem Jahrgang sich in der Bundesliga etabliert haben. Unter anderem auch mich und wenn ich jetzt so sehe, dass ich einer der Letzten aus der Generation bin, die immer noch aktiv spielt, macht es mich natürlich schon stolz. Und
Uwe hört ja auch auf.
Hört auch auf. Ja, und das macht mich unheimlich stolz, mich mit denen dann auch zu messen. Und das war dann natürlich auch ein Gradmesser, sich dann auch bei den Junioren dann immer wieder zu zeigen, zu beweisen, ich kann mit den Leuten mithalten, und hat unheimlich viel Spaß gemacht.
Kannst du dich noch ans Finale erinnern gegen Schweden?
In Innsbruck war das, ja. Das war.
Weißt du, wer im Tor stand bei Schweden?
Palicka,
Ja.
ja.
Weißt du, wer im All-Star-Team auch noch stand? Also neben Uwe Gensheim und Martin Strobel? Mikkel Hansen.
Stimmt, ja, Mikkel Hansen da drin.
Brutal.
Ja,
Also, ja, als ich das nochmal gelesen habe,
ja.
echt faszinierend.
Der war nämlich danach dann nicht mehr dabei. Der war nämlich dann immer schon bei den bei den Herren immer dabei.
Ja, aber weißt du,
Nach der
wenn du,
Zeit.
wenn du dich jetzt nochmal da reinversetzt in diesen Moment, ja, und was danach da für Karrieren rausgekommen sind, ja, wenn du da drin steckst, klar, Mikkel Hansen war damals wahrscheinlich schon
Ja, das war damals schon.
außerordentlich talentiert, aber was hat er für einen Weg gemacht? Uwe ganz genauso. Hat man damals schon an sowas gedacht oder war das
Nee,
zu weit
so,
weg?
das war tatsächlich zu weit weg. Also, man hat immer gewusst, Uwe Gensheimer ist auf seiner Position einer der besten Linksaußen der Welt.
War dieses
Was
Handgelenk damals schon so
dieses
komisch?
Handgelenk war damals auch schon so komisch, korrekt. Und da hat sich's, bei ihm hat sich so definitiv abgezeichnet, dass der noch einen ganz anderen Weg einschlagen wird als der Großteil der Truppe damals.
Linksaußen oder Rückraummitte? Also das ist ja zum Beispiel wahrscheinlich auch was, was die allermeisten etwas Jüngeren gar nicht mehr wissen. Du warst ja am Anfang deiner Göppinger Zeit warst du linksaußen.
Richtig,
Und wie war es damals in der Jugend? Wo hast du gespielt? Warst du Mittelmann oder warst du linksaußen?
ja, ich habe tatsächlich.
In deiner ursprünglichen Sozialisation.
Ursprünglich war ich tatsächlich in Neuhausen im Rückraum unterwegs, also auf allen drei Positionen.
Also du bist gelernter Rückraumspieler.
Ja, und wie gesagt, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, rechts außen hatte ich mal angefangen in der Jugend. Und bei den Junioren habe ich dann tatsächlich links außen gespielt, wie bei Frischhoff auch, 2 Jahre lang.
Bei der Juniorennationalmannschaft.
Ja,
Also du warst
auch.
quasi der Gespannpartner von Uwe.
Ja, oder
Michael Allendorf war er
Michael
dann.
Ahlendorf dann auch mal, wenn einer verletzt war, habe dann aber auch im Kreis gespielt bei den Junioren
Du
mit.
Hemd. Also damals noch,
Ja,
ja, nicht
ja,
heute.
ja, ja, tatsächlich mit Robin Haller, Sebastian Weber. War das tatsächlich auch eine Position, die ich mitgemacht habe.
Und als was hat dich damals dann 2006 Göppingen
Ja,
geholt?
das weiß ich auch nicht.
Das hat man nicht besprochen, oder
nee,
wie?
das weiß ich auch nicht tatsächlich, weil ich
Aber was warst du
eigentlich,
damals? Also nochmal, du hast
als
angefangen
damals war
bei
ich
Bischof
tatsächlich,
auf Linksaußen,
ja,
aber war das so auch
aber bei
klar?
Neuhausen habe ich tatsächlich immer im Rückraum gespielt. Da habe ich nie links außen gespielt.
Okay.
Da habe ich immer im Rückraum gespielt, vorzugsweise auf halb links, Mitte. Und habe mich dann bei Frischauf 2 Jahre lang mit Dodo Brea dann als Gesprächspartner bin ich dann in der Bundesliga aufgetreten. Und irgendwann hat es dann so ein bisschen, hat man dann so die 1 gegen 1 Fähigkeiten bei mir dann doch mehr entdeckt und hat die dann noch mehr gefordert und hat dann gesehen, ja, die sind tatsächlich, glaube ich, ganz nützlich für Frischauf und hat dann irgendwann
Was war denn
einen
dein
Tausch
Wille?
vorgenommen.
Wo hättest du gern gespielt?
Ja, mein Wunsch war immer im Rückraum zu spielen.
Okay,
Also das
okay.
war immer so mein Gedanke. Ich habe mir natürlich das gemacht, was der Trainer gesagt hat, aber natürlich auch links
Damals, ja,
außen
dein
dann.
erster Trainer war ein gewisser Velimir Petkovic. Da macht man besser, was der Trainer sagt. Das
Richtig,
ist mir
ja,
schon
das.
klar. Und als junger Kerl umso mehr. Aber
Ja.
nee, es hat mich jetzt schon interessiert, weil das war
Ja.
mir jetzt auch in der Rückschau, ich erinnere mich noch echt gut dran an diese ersten ein, zwei Saisons. Und
Ja.
da war ja übrigens, da war ja auch noch Michael Schweikart, war auch noch da. Ja?
Genau,
Also das
genau.
war tough für dich da ganz
Wobei
am
der
Anfang.
Michael Schweikert damals schon mehr auf der Mitte gespielt
So,
hat.
aber auch er hat ja eine, kam dann quasi über diesen Umweg am Anfang
Genau.
links außen. Finde ich
Ja.
schon interessant, ja, dass das auch für dich so damals
Ja.
nicht so eindeutig deklariert war.
Nee,
Ja.
das
Mir
war
war jetzt auch
also, ja.
nicht ganz klar, wie du ursprünglich sozialisiert
Ja, das
warst. Ja.
war ja bei Kai Häfner damals auch. Der auf
Okay.
rechts außen
Ja.
bei Frischhoff angefangen und dann ist dann nach Balingen auf halb rechts und ist dann dort richtig eingeschlagen.
2006, jetzt wie war das nochmal? Du hast gerade schon von einem Anruf von Alex Kolb gesprochen, der ist ja immer noch im Verein. Hatte der damals auch Management-Spielerakquise-Aufgaben oder wie
Ja, der
muss ich mir
ist
das vorstellen? Der hat dich angerufen.
Der hat mich angerufen damals, in welcher Position er damals war. Das war für einen jungen Spieler damals nicht so
wichtig.
Hauptsache,
frisch auf Göppingen
war. Hat einer angerufen, tatsächlich. Richtig. Ich weiß noch ganz genau, da saß ich bei meinem Vater im Garten und habe den Anruf bekommen und ich so, oh Gott, was ist denn jetzt los hier? Völlig aufgeregt, die Information dann von Alex bekommen, dass Frischauf interessiert sei an meiner Person und dann hat sich's dann irgendwann dazu ergeben, dass ich ein Doppelspielrecht mit Göppingen und mit Neuhausen hatte, wobei Neuhausen das Erstzugriffsrecht hatte. Also die durften quasi.
Wir sprechen jetzt quasi von dieser ersten Saison 2006, 2007.
Richtig, genau.
Und damals war TV Neuhausen war Drittligist, hast du gesagt.
Ja.
Okay.
Ja. Und da hat dann Neuhausen noch bestimmt, wer, wo ich denn eigentlich spiele.
In der ersten Saison.
In der ersten Saison, ja.
Wie häufig hast du da schon in Göppingen trainiert?
Ja, wir haben mit Neuhausen in der Drittliga dreimal trainiert und bin dann aber auch zweimal nach Göppingen gefahren. Also da war es dann schon so, dass ich eigentlich jeden Tag Training hatte.
Mit, oder besser gesagt unter, Velimir Petkovic. Wie war denn das so am Anfang mit Petko?
Ja, das kann sich, glaube ich, kaum noch irgendwie ein junger Spieler vorstellen, wie das damals alles abgelaufen ist. Bei Velimir Petkovic war es tatsächlich entweder hopp oder top. Also entweder man hat das Vertrauen vom Trainer genossen, hat sich immer präsentiert im Training, im Spiel, oder man war irgendwann unten durch und dann hat man auch gesehen, okay, der Spieler hat dann wenig gespielt, hat dann auch dementsprechend irgendwann den Verein verlassen. Petko hat tatsächlich in mir was gesehen, was dann auch in der Zukunft, was ich dann auch auf die Platte gebracht habe und hat es dann auch gefordert. Ich glaube, dass der entscheidende Punkt damals mein Kreuzbandriss war, als ich den in
2011 war das.
2011 in Kroatien mir zugezogen habe bei einem Turnier.
Das war in einem Vorbereitungsturnier auf die Saison 2011,
genau,
2012.
Genau, und da habe ich tatsächlich auch im Kreis gespielt. Mit im Kreis gespielt, weil Manuel Speth damals auch mit seinem Ellbogen verletzt war. Und da haben sich dann Dodo und ich immer so ein bisschen abgewechselt im Kreis. Und mit der Verletzung hat sich dann bei mir dann vieles geändert, was das Körperliche natürlich erstens angeht, was auch so die Sicht auf den Handballsport oder beziehungsweise auf die Sicht nach dem Sport angeht. Und ich glaube, dass der Kreuzbandriss nochmal enorm Boost für mich war, was das Körperliche und auch das Strategische dann schlussendlich im Handball bei mir anging.
Du hast jetzt mal dezent 5 Jahre übersprungen, das kann ich nicht ganz so stehen lassen.
Stimmt.
Gleich noch in Ausführlichkeit zu der ganzen Situation rund um den Kreuzbandriss. Erstmal 2006, du kommst da in eine Mannschaft, ich habe mir mal ein paar Namen nochmal rausgeschrieben, ein gewisser Michael Kraus war da auch schon da, ja. Christian Schöne, dein heutiger Manager, Michael Schweikart, heute Trainer beim TVB Stuttgart, Petko war Trainer und so weiter und so fort, Dragos Obrea, ja, auch eine Göppinger Legende und gleichzeitig mit dir gekommen ein junger Herr namens Manuel Speth.
Hallo Markus, hallo Tim, freut mich sehr, dass ich heute ein paar Worte loswerden darf und ja, es hat mir natürlich das ein oder andere Lächeln ins Gesicht gebracht, als ich über unsere gemeinsame Zeit nachgedacht habe und es war ja schon eine sehr lange Zeit und ja, auch eine bewegende. Klar, wir sind beide als junge Hüpfer zeitgleich 2006 nach Göppingen gekommen und Wahnsinn, wenn man jetzt denkt, wie das dann seinen Lauf genommen hat. Ich kann mich noch erinnern, du hattest ja damals ein Doppelspielrecht, kamst bei Göppingen nur auf links außen zum Einsatz, war es noch recht schmal auf der Brust und hast da immer wieder im Training deinen Dreher versucht, war mehr schlecht als recht und hast da vergebens irgendwie versucht, auf links außen Fuß zu fassen. Dann, ich glaube, ein Jahr später war es recht bitter, du hast dir das Kreuzband gerissen, aber Ja, im Nachgang muss man sagen, das war für deine Karriere eigentlich das Beste, was dir hätte passieren können. Daraus bist du gestärkt hervorgegangen, hast dich da richtig aufgepumpt in der Zeit und das war dann die Grundlage für die, ja, beeindruckende Karriere. Ich habe es ja schon lange in Göppingen ausgehalten, aber 18 Jahre, alles bei einem Verein. Ja, Hut ab, Timmy, da kannst du echt richtig stolz sein und ja, genieß auf jeden Fall noch die letzten Spiele, genieß jetzt noch den Podcast und ich freue mich, dass ich dich noch das ein oder andere Mal live in der Hölle Süd sehen kann und dann bin ich mal gespannt, ob du dann tatsächlich ganz aufhörst oder ob du, so wie ich, vielleicht noch bei deinem Heimatverein nochmal aufschlägst, wer weiß, vielleicht spielen wir dann sogar nochmal gegeneinander. Also, mach's gut und bis bald.
Er hat es nur läppische 11 Jahre bei Frischau ausgehalten. Ja, Manu Späth, lächerlich. Ziehen wir es von hinten auf. Heimatverein. Manu bei der HSG Ostfildern. Die spielen im Moment Oberliga, glaube ich, oder?
Ja.
So, dein Heimatverein, TV Neuhausen. Die spielen im Moment?
Württembergliga, glaube ich, eins.
Ist das nicht dieselbe, oder?
Ich glaube, eins drunter. Meine ich.
Ja, ist das ein Thema für dich dann nochmal?
Nein,
Nein,
bei mir ist tatsächlich...
es gibt kein Head-to-Head mehr zwischen Schluss, Manu und dir.
Nee, es ist tatsächlich Schluss. Also ich habe auch nicht... ich habe tatsächlich einen Anruf bekommen, weil der dortige Zuständige, mit dem habe ich zusammen Handball gespielt in der Jugend.
Also jetzt beim TV Neuhausen.
Jetzt beim TV Neuhausen, ja. Der für die Spieler dann auch zuständig ist. Der hat mich auch angerufen, hat dann auch die letzten Jahre schon immer wieder nachgefragt, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen können. und ich habe ihm dann, irgendwann hat er dann nochmal nachgebohrt, als es dann hier sicher war, dass ich aufhöre. Dann habe ich ihm aber auch gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Nochmal die Hallenschuhe.
Okay. Also das können wir ihm quasi jetzt auch via Podcast,
richtig,
er hört hoffentlich also, zu, mitteilen, das wird nichts, Kollege.
Ja, ja. Das Thema ist durch, ja.
Oder genau. Vielleicht probiert das in ein, zwei Jahren nochmal, vielleicht kommt dann die Lust. Nach dem Sabbatical. Was ich aber auch ganz interessant fand, dass auch von Manu sofort diese Kreuzbandgeschichte kommt, wobei er offenbar in der zeitlichen Abfolge das ein bisschen kompakter gesehen hat, weil du bist ja 2006 nach Göppingen gekommen und der Kreuzbandriss war 5 Jahre später. In diesen 5 Jahren dazwischen, wie würdest du da deine Rolle bei Frisch auf Göppingen beschreiben? Wann hattest du das Gefühl, dass du, weil im ersten Jahr warst du ja noch, sagen wir mal, am Rande Bundesligaspieler, warst immer mal wieder dabei, hast aber nicht viel Spielzeit gehabt. Ja. Ab wann warst du vollwertiger Bundesligaspieler bei Frisch auf?
Ja, ich glaube tatsächlich erst nach dem Kreuzbandriss, also, weil...
Das war tatsächlich erst danach, in diesen 5 Jahren hast du das nicht so empfunden.
Ja, wobei schon. Ich hatte oft die Gelegenheit und auch oft habe ich auch meine Leistung gezeigt, aber wir waren auch eine lange Zeit dann zu dritt auf der Position mit Michael Haas und Draško Miraljevic damals. Und ich habe ein Gespräch auch mit Petko damals geführt und habe auch dieses Thema angesprochen, dass ich eigentlich nur dritter Mann bin. Und
wir sprechen jetzt aber schon von Rückraummitte logischerweise, mit Miraljevic.
Genau, von Rückraummitte.
Wann warst du denn dann auf der Mitte?
Ab 2008.
Okay.
Ja.
Und das war... Das hat Petko dann entschieden.
Genau. Das war dann so die Entscheidung Petkovic. Da war eigentlich dann der Gedanke, dass man mit Michael Schweikert auch noch verlängert, aber ihn dann wieder auf links außen bringt, mich dann auf die Mitte. Mhm. Das war dann auch für Michael Schweikert damals keine Option.
Der ist nach Melsung gegangen,
der ist nach Melsung gegangen. Mhm. Und ich habe dann die Chance auf die Mitteposition bekommen und dann war aber
eben als dritter Mann hinter Hassan, also Michael Haas und Miraljevic.
Genau, das war dann so die Situation, die dann über 2-3 Jahre dann auch so war. Und dann kam es dann tatsächlich zu diesem Kreuzbandriss.
So, und bis dahin warst du eher so mit dabei statt mittendrin.
Ja, also ich hatte tatsächlich öfters auch mal, das hat dann mir die Zufriedenheit gegeben, mehr oder weniger, Spiele, wo ich dann mal 20 Minuten oder auch mal ein bisschen länger gespielt habe und habe mich dann auch gut bewiesen. Es gab dann aber auch wieder Spiele, wo ich dann tatsächlich nicht viel gespielt habe. Das war bei den jungen Spielern, da war das halt einfach so. Da waren dann die gestandenen Spieler, die haben halt angefangen und wenn die dann tatsächlich nichts an Leistung auf die Platte gebracht haben, dann hat man den jungen Spieler auf die Platte geworfen. Mhm. Und so war das damals. Mhm. Und habe mich dann auch da immer wieder beweisen dürfen, aber habe nie die Stammplatzgarantie gehabt.
So, also du hast noch keine tragende Rolle gespielt. Ihr habt dann 2011 diesen ersten Europapokal gewonnen.
Genau.
Ja, da warst du eben noch nicht in führender Rolle. Und trotzdem, wie hast du diesen Riesenerfolg, was hast du für Erinnerungen an diesen ersten Europapokalsieg?
Ja, das war gegen Großwaldstadt und wir hatten das Hinspiel, weiß ich gar nicht.
Das war ohne Final Four.
Hin- und Rückspiel und das Rückspiel war in Gummersbach.
In Großwaldstadt?
In Großwaldstadt, stimmt. Und komischerweise habe ich mir das Spiel tatsächlich auf YouTube, kann man sich das sogar noch anschauen, in voller Länge, habe ich es mir mal so ein bisschen noch reingezogen, so immer mal wieder abschnittweise, so ein bisschen nach vorne gespult und ich bin tatsächlich auch erst in der Saison dann wieder mit eingestiegen, im April ungefähr und habe mich dann tatsächlich, habe riesen Vertrauen in mein Knie gehabt.
Aber Moment mal ganz kurz. Dieser erste Titel 2011 war doch vor dem Kreuzbandriss. Dann kam der Kreuzbandriss und dann habt ihr direkt den Titel verteidigt.
Stimmt. 2000.
Du hast einfach du hast zu viele Spiele gemacht, du hast zu viele Titel gewonnen.
Stimmt, genau.
Da kann das schon passieren, dass man das durcheinander bringt.
Ja, stimmt.
So
war das, ja.
Also dann war die Erinnerung jetzt an den zweiten Titel quasi, das was du jetzt geschildert hast,
ja.
2012, da mit TV Großwaldstadt.
Nee, der erste Titel war Großwaldstadt.
Okay.
Und dann der zweite Titel war gegen Dunkirk. Da haben wir auch Hin- und Rückspiel gehabt.
Ja. Das war Rückspiel nämlich nach deiner Kreuzbandverletzung, wo du erst im April wieder zurückgekommen bist, weil die war in der Vorbereitung auf diese Saison.
Ja.
Genau. Okay. Ja. Und also.
Ja, das ist tatsächlich in so einer langen Zeit, sich da alles nochmal genau hinzulegen, ist tatsächlich sehr schwierig.
Dachte ich mir, gut, also mein Europapokal, auch wenn du 4 gewonnen hast, übrigens, du bist ja der einzige Spieler zusammen mit dem Manu, der 4-mal diesen Pott gewonnen hat.
Ja.
Ja, also auch da historische Dimension. Ja, da dachte ich mir, dass man das trotz der vielen Spiele, dass man die
noch
einigermaßen präsent hat. Aber es ist dann schon am Ende, es sind einfach so viele Spiele, so viele Erlebnisse. Also wenn mich einer fragt zum Beispiel, du, wie war denn das nochmal, dieses Spiel vor 4 Wochen, das hast du doch kommentiert.
Frag mich das
bitte nicht.
Es gibt tatsächlich, es gibt viele Spieler, die haben das tatsächlich noch viel, viel konkreter im Kopf und können sich an die Sachen noch viel, viel genauer erinnern. Ich bin tatsächlich, muss ich ehrlich mir eingestehen, ein bisschen eine Null. Ich kann mich natürlich an die großen Erfolge natürlich erinnern, aber an jedes einzelne Spiel ist dann natürlich schon schwierig.
Das seid ihr verziehen an dieser Stelle. Voll und ganz. Okay, und jetzt lass uns auf dieses ganze offensichtlich sehr einschneidende Ereignis in deinem Leben, in deiner Karriere kommen. Der Kreuzbandriss, das war die Sommervorbereitung vor der Saison 2011, 2012. Das war bei einem Turnier in, hast du gerade schon mal gesagt?
In Kroatien.
In Kroatien.
Ja.
War sofort klar, schwere Verletzung?
Für mich war es klar, ja.
Okay.
Also es war bei einem, wir haben auch gespielt bei einem Durchbruch und ich bekomme bei der Landung einen Stoß von der Seite und habe direkt ein Knacken im Knie gehört, habe gleich gewusst, okay, da muss was passiert sein. Spätestens, als der Physiotherapeut / Arzt von Zagreb an meinem Knie dran war, muss es durch gewesen sein.
Um Gottes Willen, was hat er gemacht?
Ja, da gibt es ja diese Schubladentestung, um zu prüfen, ob das Knie oder das Kreuzband fest ist noch oder nicht. Und ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wie er gesagt hat, ich soll mich entspannen und die Muskulatur in Ruhe lassen. Und er zieht an meinem Knie und ich so, hoi, hoi, hoi. aber jetzt muss es spätestens
aber durch sein. Aber der Knall, den du gehört hast, der war nicht da.
Nein, oder? Der war nicht da. Der war schon im Spiel. Aber so wie der da rumgerissen hat oder versucht hat, das zu erfüllen, war das spätestens da war es durch.
Also das war quasi nicht schon der erste Schritt der Regeneration, sondern nein, das war nochmal eine, wie soll man sagen,
das war
Herausarbeitung.
Das war unmittelbar noch sogar kurz nach dem Spiel.
Aber der hat da nicht was kaputt gemacht?
Nein, oder? Der hat natürlich, um Gottes Willen, der hat nichts kaputt gemacht. Der hat ganz normal, das war auch aus der Erinnerung raus und aus den Emotionen, okay, und auch so aus der Sicht, dass es vielleicht schon brutaler war, als es war.
So, und dann wirst du vermutlich irgendwann mal im MRT gewesen sein und dann kommt die Diagnose und dann ist vollkommen klar, 6 bis 9 Monate mindestens. Und was war dann los bei dir? Wie ging es dir?
Ja, war natürlich, war ich sehr, sehr traurig. Habe mich auf einem guten Weg befunden, geglaubt. Mhm. Und dann so eine Situation, war dann natürlich schon schwierig. Ich habe dann auch gerade mein Studium angefangen. Ja, und ja, war dann schon nachdenklich, wie es dann weitergeht und was tatsächlich mit mir passiert.
Und wie weit ging diese Nachdenklichkeit? Gab es Sorge? Mögliches Karriereende oder
ja,
schaffe ich das überhaupt jemals wieder?
Karriereende hätte ich jetzt nicht gesagt. Das hatte ich auch nie. Ich habe wir haben bis heute noch einen sehr guten Athletiktrainer, mit dem ich in der Zeit davor schon viel zusammengearbeitet habe, weil wir Kai und ich damals, wenn wir nicht gespielt haben, immer zusätzlich nach dem Spieltag immer in die Muckibude gegangen sind, um uns aufzubauen. Hatte dann mit ihm dann einen relativ guten Draht natürlich und der dann von Anfang an gesagt hat, mach dir da keine Sorgen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und
also er war da eine wichtige Stütze zu der Zeit?
Ja, und auch während der ganzen Reha-Phase und Aufbauphase war der immer da und eine wichtige Person und der gesagt hat, mach dir wirklich keine Sorgen, du musst dir trotzdem Zeit geben, deinem Körper Zeit geben und dann kriegen wir das schon hin. Und so war es dann auch.
Also du bist da jetzt nicht in ein tiefes Loch gefallen?
Nee,
in
ein richtig tiefes Loch bin ich da nicht gefallen.
Ja, da geht ja jeder völlig anders damit um.
Ja, ja, es war tatsächlich dann so, dass ich sehr motiviert war, weil jeder dann gesagt hat, ja, aus so einer Verletzung kommt man gestärkt raus, come back stronger, immer nach solchen großen Verletzungen.
Ja, wenn man da drin steckt, kann man das ja auch als Durchhalteparole empfinden und ein anderes Gefühl haben. Aber du hast es angenommen
tatsächlich. Ja, ich habe
das annehmen.
Ich habe es angenommen, ich konnte es annehmen, gerade auch mit der Unterstützung aus dem Umfeld hier von Frisch auf Göppingen. Auch die Familie hat mich da sehr unterstützt und ja, und dann ging die Reha-Phase los.
Und da muss ja einiges passiert sein. Auch das ist ja was, also wenn man heute über dich spricht, so in Handballerkreisen, weißt du, was da mit das erste Wort ist, was fällt? Also wirklich, zigfach habe ich das schon gehört, Maschine. Ja? Weil du warst ja mittlerweile schon athletisch einiges zu bieten, kraftmäßig. Aber das war ja nicht immer so. Ja?
Nein.
So, also du warst eigentlich ein eher, ich will nicht von zierlich sprechen, aber schmalbrüstiger als heute auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Und dann ist ja offensichtlich in dieser Reha-Phase nach dem Kreuzbandriss bei dir körperlich was passiert.
Ja, also das war also wirklich.
Bist du dann zum Eisenbeißer geworden?
Kann man so sagen, ja. Ich habe natürlich gerne davor schon Krafttraining gemacht, weil ich mit dem Sportstudium, was ich angefangen hatte, dann auch einen Background bekommen habe und habe mich dann dafür auch sehr interessiert. Und in dieser Reha-Phase war es dann erst so, dass ich dann natürlich auch 6 Wochen dann in Regensburg war, in der Eden-Reha und bin dann am Wochenende dann immer nur nach Hause gekommen. Das hat mir sehr viel gebracht, aber dann schlussendlich die Phase oder die letzte Phase dann bis zum Mannschaftstraining-Einstieg wieder. Das war dann so die Phase, wo dann der Athletiktrainer ganz, ganz nah an mir dran war. Ich habe mich jeden Tag in Stuttgart mit ihm getroffen, habe morgens eigentlich das Reha-Programm von der Klinik bei uns hier in Göppingen gemacht, abends dann mit unserem Athletiktrainer, und das Beeindruckendste war zu dieser Zeit, dass wir eigentlich alles zusammen gemacht haben, und das hat mir unheimlich viel gebracht, es hat mir unheimlich viel Halt gegeben, dass der Athletiktrainer auch dieses Programm für sich mitgenutzt hat, um auch fitter zu werden, mehr oder weniger.
Also das war Win-Win.
So kann man das sagen, ja. Er hat das komplett alles mitgemacht. Er hat jede einzelne Übung, jede einzelne Wiederholung hat er mitgemacht. Klar, mit anderen Gewichten dann irgendwann. Da war dann auch mal die Frage nach, kann man vielleicht auch mal so eine Kreatinkur machen, um Muskeln aufzubauen. Es war aber bei mir nie notwendig.
Was für eine Kur?
Kreatinkur. So Muskelaufbau
zu fördern. Das ist aber schon alles legal, oder?
Ja, das ist alles legal. Aber das war
Doping-Richtlinie.
Nee, das ist tatsächlich alles legal. Es war bei mir aber nie nötig, weil
das kam dann.
Das kam quasi irgendwie automatisch.
Nicht von selbst, aber aus dieser Arbeit
heraus. Aus dieser Arbeit heraus hat sich das so rauskristallisiert, dass wir das nicht gebraucht haben.
Aber das war tatsächlich so, dass du in dieser Phase athletisch, kraftmäßig massiv zugelegt hast.
Massiv, ja. Also es war, wir hatten damals ein Warm-up-Shirt bekommen, und nach dieser Phase, oder bei dem Einstieg wieder, ist das tatsächlich sehr, sehr eng gewesen, das Warm-up-Shirt.
Das ist auch nicht eingegangen oder so.
Das ist nicht eingegangen, weil
mit 60 Grad oder?
Nee, ich musste ja nicht waschen. Ich war ja verletzt. Ja, da hat man dann schon gemerkt, dass die Kraftzuwächse extrem waren, und auch man musste dann irgendwann auch die Trainingseinheiten umstellen in Schnellkraft. Man hat Kraftausdauer gemacht, und man konnte natürlich in so einer Phase. Manchmal wünsche ich mir das nochmal, um komplett aufzubauen, weil viele lange Saisons natürlich dementsprechend auch an dem Körper zehren. Aber das war natürlich mit sehr prägend.
Das heißt, die körperlichen Voraussetzungen, die du gebraucht hast, um der Spieler zu werden, der du danach dann warst in deiner besten Zeit, ja, Durchbruch, du hast unglaubliche Zweikampfstärke in diesem Stahlbad Bundesliga gegen so viele Brocken und athletische und superkräftige Spieler, und auch das, was du in der Abwehr, auch im Abwehrzentrum auf halb deiner Mannschaft geben konntest. Das ist, der Spieler ist dort quasi entstanden. Ist
dort auch entstanden, ja. Können wir so sagen. Ja.
Und also insofern bist du dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes stärker zurückgekommen.
Komplett, ja, so sehe ich das, ja.
Okay, und dann hast ja vorhin schon mal angesprochen, spät in der Saison 2012, im April zurückgekommen. Ich meine, Petko ist ja bekanntermaßen immer schon auch ein Trainer gewesen, der auf große, starke Spieler gesetzt hat. Ist ihm das auch dann direkt aufgefallen, dass du da ein bisschen was getan hast?
Ja, definitiv.
War er glücklich?
Also, ich denke mal, ja. Also es hat mir durchaus mehr Spielanteile beschert nach der Verletzung, weil die Aufbauphase und auch die Strukturierung von Maximalkraft auf Schnellkraft dann so einen Sprung gemacht hat, die mir dann auch viele Vorteile mit sich gebracht haben. Und dementsprechend konnte man mich dann auch viel besser auch einsetzen, und ich konnte mich dann auch dementsprechend mehr zeigen, habe wie gesagt schon die Zweikämpfe besser gewinnen können, habe in der Abwehr dann auch hinten stabiler stehen können, hatte natürlich mit Pavel Horak, der im Innenblock neben mir stand, auch ein Ochse, der dann mindestens genauso stark war wie ich.
Ich bin froh, dass du das Wort benutzt, weil das im Handballer-Jargon sprechen wir halt von Ochsen, und ja. Ich habe manchmal das Gefühl, jemand, der das so nicht kennt, könnte das despektierlich empfinden, aber ist es natürlich nicht. Ja? Das ist einfach, das muss einem einfach klar sein. Auf dem Niveau brauchst du eine gewisse Körperlichkeit,
genau.
um den Sport so ausüben zu können.
Ja, definitiv. Also wenn ich die Verletzung wahrscheinlich nicht gehabt hätte, wüsste ich jetzt nicht, ob ich hier noch sitzen würde und mit dir den Podcast machen kann.
Sitzen und sprechen, das wäre hoffentlich auch
gegangen. Aber
über andere Geschichten halt.
Ja, womöglich, ja.
Ja. Verstehe. Wo wir gerade bei Petko waren, du hast ja in deiner Zeit jetzt in diesen 18 Jahren bei Frisch auf Göppingen schon echte Trainerpersönlichkeiten erlebt. Petko am allerlängsten.
Ja.
Gleich deine ersten 7 Jahre, der war ja insgesamt 9 Jahre in Göppingen von 2004 bis 2013. Magnus Andersson, ich meine, was Weltklasse-Spieler und dann auch sehr erfolgreicher Trainer. Der unvergleichliche Rolf Brack.
Rolf danach, Brack, genau.
Hartmut Meierhofer, 4 Jahre, jetzt Markus Bauer. Wer war für dich am prägendsten? Kann man das sagen?
Ich kann es, glaube ich, nicht sagen, weil jeder Trainer hat seine eigene Spielphilosophie, in der ich mich tatsächlich in alle mit gut reinversetzen konnte und konnte auch das dann den Trainern so rüberbringen, wie sie sich vorgestellt haben. Und dementsprechend kann ich da, glaube ich, keinen so richtig hervorheben, weil jeder anders ist, jeder Trainer hat seine eigenen Philosophien, wie ein Spiel laufen muss, wie ein Spieler funktionieren muss. Und ich bin einfach nur froh, dass ich eigentlich jedem Trainer das geben konnte, was er verlangt hat.
Wenn mir die Liste nochmal anguckt, langweilig war es garantiert nicht über die ganzen Jahre.
Nein, nein.
Nur, weil es mich echt interessiert, jetzt wird ja Ben Matschke wird ab kommender Saison Trainer.
Ja.
Hat er mit dir mal gesprochen? Ja. Wollte er dich überreden, nochmal weiterzumachen? Oder?
Er hat mit mir tatsächlich gesprochen. Aber er wird hier eine Rolle einnehmen, die, denke ich, schon schwierig ist. Vor allem mit der jetzigen Phase und auch mit diesem Umbruch, der bevorsteht.
Ja, es gibt wird viele Wechsel geben in der Mannschaft.
Extrem vielen jungen Spielern auch. Dementsprechend wäre meine Rolle auch eine andere geworden, wenn ich mich dazu entschieden hätte, weiterzumachen.
Was für eine?
Die wäre tatsächlich eher in die Richtung Mentorenrolle für die Mittelspieler gegangen. Aber für mich war eigentlich damals schon klar, dass ich aufhören werde, weil das für mich das war ein langer Prozess, der da in mir schon...
Aber Moment, bloß damit ich es richtig verstehe. Wenn du weitergespielt hättest, dann hätte das definitiv für dich bedeutet, dass du wesentlich weniger Spielanteile bekommen hättest.
Richtig, genau.
Und welche Rolle hat dieser Punkt für deine Entscheidung gespielt?
Nee, für mich war einfach nur nochmal zu wissen, welche Rolle ich bekomme. Und ob ich jetzt viel spiele oder nicht, oder viel spiele, das war für mich dann nicht mehr richtig ausschlaggebend, weil für mich das innerlich schon abgeschlossen war eigentlich.
Du hattest die Entscheidung
schon getroffen. Ich hatte die Entscheidung innerlich hatte ich schon, obwohl zu diesem Zeitpunkt ich immer noch hin und her geschwankt bin. Das ist schwierig zu beschreiben. Man hat sich natürlich gefühlt jede Option nochmal offen gehalten, weil man natürlich nicht weiß, wie sieht es eigentlich nach dem Handball aus. Und deswegen war das auch so eine extrem schwere Entscheidung. Man hört sich alle Optionen an. Und für mich war aber im Inneren, nachdem ich dann die Entscheidung getroffen hatte, war die eigentlich schon klar.
Okay, aber wenn, also klar, jetzt hypothetisch, hätte er gesagt, hey Tim, ich bin ein Riesenfan von dir, komm, wir machen nochmal ein Jahr zusammen.
Hat er gesagt.
Ja, aber auch, ich brauche dich nicht nur als Mentor, sondern auch als ganz wichtigen Führungsspieler auf dem Platz.
Ja, das hat er.
Was hätte das mit dir gemacht? Wäre das dann unter Umständen, hätte das was verändert an deiner finalen Entscheidung?
Nee. An der Entscheidung hätte es jetzt nichts mehr geändert, wobei er gesagt hat, dass ich auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Spieler für ihn gewesen wäre, was die Führung im Spiel angeht, was die Führung auch neben dem Spiel angeht. Aber die Entscheidung stand fest.
Okay. Nee, weil das klang jetzt für mich auch so, als wäre einfach deine Rolle deutlich kleiner geworden und ich wollte einfach wissen, ob das auch Einfluss auf deine letztendliche Entscheidung hatte.
Nee, Einfluss hatte die Aussagen eigentlich im Prinzip nicht mehr, weil ich tatsächlich, glaube ich, im Unterbewussten war das mir schon klar, dass es Schluss sein wird. Ja. Also es ist, ich habe viel, viel mit meiner Frau auch gesprochen und sie hat dann gesagt, ja komm, jetzt hörst du auf jeden Fall mal noch an. Ich war hin und her gerissen. Das ist, man, wenn, Du hast vorher angesprochen, ich fahre 40 Kilometer, 50 Kilometer jeden Tag.
Von
Dettingen,
Dettingen Erms
nach Göppingen.
Bei Metzingen.
Genau, nach Göppingen. Und man hat auf so einer Fahrt extrem viel Zeit zum Nachdenken. Ja. Und dieser Prozess hat sich dann schon abgezeichnet. Okay. Ich habe früher mir eigentlich immer gesagt, mit 35 ist Schluss. Dann möchte ich mein Studium beendet haben, möchte normal arbeiten gehen. Das habe ich aber nicht geschafft, weil mir der Sport so viel
knapp daneben. 37 bist du jetzt, gell?
Ja, so viel am Herzen liegt und ich mich auch körperlich noch fit fühle. Deswegen war das schon ein langer Prozess.
Auch da kommen wir gleich noch zu. Wir haben zu viele wichtige Sachen jetzt gerade wieder übersprungen. Ich wollte bloß wissen, weil wir bei den Trainern waren, in welcher Art und Weise du auch mit Ben da Kontakt hattest. 2012, nach dem Kreuzbandriss, also das ist ja schon auch krass, gell, so in der Retroperspektive, diese Auf und Abs, die es in diesen langen Profikarrieren im Sport gibt. Ja, du bist erst unten mit diesem Kreuzbandriss, du nimmst die Situation an, du kommst bärenstark im wahrsten Sinne des Wortes zurück. Im April wirst kurze Zeit später zum zweiten Mal Europapokalsieger mit Frisch auf Göppingen. Da hast du ja dann wieder gespielt.
Ja, genau.
Und das war, glaube ich, dann auch die Zeit, wo du zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert wurdest.
2012, ja. Genau.
Das war wie damals für dich?
Aufregend. Aufregende Zeit, ja. Also für mich war damals tatsächlich so das Frischhoff-Universum sehr präsent. Da war irgendwie nie die Vorstellung, okay, jetzt könnte es dann für die Nationalmannschaft mal reichen. Und dann wurde mir gesagt, ja, du bist eingeladen.
Wer hat dir das gesagt?
Das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich echt nicht mehr, aber ich habe...
Mal kurz überlegen, 2012, war Heiner noch oder war Heuberger schon?
Heuberger
war es. Ja.
Das war der Heuberger dann. Ja. Der war ja damals auch mein Juniorentrainer.
Ja.
Und spannende Geschichte, also wie ich mich dann gefühlt habe, war irgendwie so eine Mischung aus viel, viel Freude, Aufregung, dass man tatsächlich jetzt mal tatsächlich für die große Nationalmannschaft spielen darf. Also es war, Junioren war dann so die kleine Nationalmannschaft im Prinzip und dann kommt die Zeit, okay, jetzt bist du wirklich bei den Herren Nationalmannschaft angekommen und hast dann dort Spiele absolvieren dürfen und ja, ich glaube, ein schneidendes Erlebnis war dort auch, als man die Qualifikation, ich weiß gar nicht mehr, für was das war in Magdeburg, haben wir die Qualifikation nicht geschafft. Ich weiß aber nicht mehr, für welches Turnier das war.
Also Moment mal ganz kurz, war das schon dann für Katar, wo dann...
Nee, Katar war
Moment, Moment, aber da war dann... Für Katar hat sich die Mannschaft auf jeden Fall auch nicht qualifiziert. Dann gab es den Trainerwechsel und dann gab es eine Wildcard für Katar.
Genau.
Das war doch das, oder?
Ja, genau.
So, also die verpasste Qualifikation war noch unter Martin Heuberger und dann hat Dago übernommen später. Und es gab dann, wie gesagt, diese Wildcard.
Genau.
Da warst du auch mit dabei.
Nein.
Sonst?
Nee, das war tatsächlich dann, in der Zeit war es dann so, Dago kam als Bundestrainer dann und ich meine, dass der erste Lehrgang sogar in Göppingen war. Mhm. Und auch das Länderspiel war in Göppingen. Mhm. Und ich habe mich dann dort an der Schulter verletzt und bin dann eine ganze Zeit lang nicht mehr eingeladen worden.
Du wärst sonst mit dabei gewesen?
Sonst wäre ich wahrscheinlich von Anfang an bei Dago mit dabei gewesen, ja.
Aha, okay.
Ja.
Also wir waren ja gerade noch bei 2012, erste Einladung. Wer hat damals alles Mitte gespielt? Martin Strobel, glaube ich.
Martin Strobel
Mimi
war dabei.
War auch noch, oder?
War auch dabei, ja. Ja, genau.
So, wer war noch die unmittelbare Konkurrenz?
War der Haas noch dabei?
Hassan.
Ja, Michael Haas war auch noch.
Kann gut sein.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht mehr im
Doch, ich meine, dass er auch auf jeden Fall noch dabei war. Ja.
Okay, und Als du dann das erste Mal wieder zugekommen bist, 2012, wie hast du da deine Perspektive gesehen? Hattest du da Hoffnung, jetzt dauerhaft Nationalmannschaft auch da eine prägende Rolle einnehmen zu können?
Ja, ich habe mir hier nicht die Hoffnung gemacht, da immer dabei zu sein, sondern ich habe halt versucht, über meine Leistung immer dabei zu sein. Also, ich sehe mich immer als Arbeiter, als Schaffer, als
Schaffer, Schaffer, Rieslebauer.
Richtig, wie man es im Schwabenland sagen würde, und mich so über meine Leistung zu beweisen und zu empfehlen. Und so habe ich mich eigentlich immer gesehen und habe dann auch gehofft, dann auch über die Leistung dann immer dabei zu sein.
Also tun,
Tun, genau.
schaffen, nicht reden oder nicht so
Genau,
viel reden.
richtig. Also ich bin
Das
da,
ist deine Prägung.
das ist meine Prägung, ja. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ja, hier in dem Spiel war ich gut, sondern ich möchte es beweisen, dass ich
Okay.
dort war.
Wie schaust du denn jetzt retrospektiv auf deine Nationalmannschaftskarriere? Ich glaube, es waren am Ende 30 Länderspiele nur. Ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Also, ich meine, 30 Länderspiele, ja. Wer wird überhaupt Nationalspieler? Aber du warst leider nie bei einem großen Turnier mit dabei. Aus welchen Gründen? Wie schaust du da heute drauf? Bist du da, empfindest du das als unvollendet? Ich habe das vorhin schon mal ganz kurz angerissen.
Nee, klar, so im Nachgang kann man vielleicht schon sagen, wenn man mal ein großes Turnier mitgemacht hätte, wäre es vielleicht tatsächlich noch schöner gewesen, aber ich möchte diese Zeit nicht missen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, hat unheimlich viel Erfahrung mit sich gebracht. Aber mich haben schlussendlich immer Verletzungen ausgebremst, kurz vor großen Turnieren tatsächlich.
Sonst
Wäre ich vielleicht dabei gewesen.
wärst du dabei gewesen.
Es waren oft muskuläre Verletzungen, also keine großen Verletzungen, die mich dann weit nach hinten geworfen haben, sondern es waren tatsächlich muskuläre Verletzungen, die mich dann vielleicht ein, zwei Wochen rausgekickt haben und die mich dann aber nicht mitlassen haben.
Das
Würde ich
kannst
jetzt
du
sagen.
aber heute, kannst du gut einordnen und da gibt es auch keine Wehmut und kein
Nee,
Bedauern.
ich kann das gut einordnen. Man muss vielleicht schon auch sagen, durch die Aufbauphase nach meinem Kreuzbandriss hat sich mein Körper natürlich sehr verändert. Hat sich muskulär natürlich auch entwickelt. Es hat sich angepasst an die Schnelligkeiten und an die Kräfte, die dann darauf einwirken. Und war natürlich dementsprechend, glaube ich, auch ein bisschen verletzungsanfälliger. Was sich jetzt in der Zeit bis heute deutlich gewandelt hat. Aber in dieser Zeit war es tatsächlich so, dass ich durch das Schnellkräftige verletzungsanfälliger war. Und immer diese Phase im Dezember, wo es dann nochmal heiß hergeht und man noch relativ viele Spiele hatte, bis kurz vor Neujahrswechsel,
Das war für dich eine gefährliche Phase.
war wohl im Nachgang oder in der Nachbetrachtung tatsächlich wahrscheinlich eine gefährliche Phase, ja.
Aber da siehst du mal, weißt du, was alles zusammenkommen muss, dass einem das alles gelingt, im richtigen Moment topfit zu sein. Ja, wenn es darum geht, zum Beispiel sich festzuspielen bei einer Nationalmannschaft und was da alles dazwischen kommen kann. Also der Faktor Glück in Anführungszeichen nicht zu unterschätzen. Ne?
Genau.
Okay. Du hast aber trotzdem ja auch klar gesagt, nach diesem Kreuzbandriss war deine Rolle auch bei Frisch auf Göppingen dann eine andere. Du warst dann ein wichtiger Spieler, ein Führungsspieler mit wesentlich mehr Anteilen. Und diese nächsten beiden Titelgewinne, 2016, 2017, ihr habt dann nochmal den Doppelpack EHF Cup geschafft. Dann, also beim ersten Mal unter Petkovic, beim zweiten Mal unter Magnus Andersson. Da hattest du ja dann nochmal einen deutlich größeren Anteil in dieser Phase. Hat es dann dementsprechend für dich auch einen höheren Stellenwert?
Ja, definitiv. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass das Highlight war das Final Four dann in Göppingen
In eigener Halle.
in eigener
Das
Halle.
2017 muss man
Richtig,
sagen.
ja.
Und nur noch mal ganz kurz, ja. Ihr schlagt beim Final Four im Halbfinale Magdeburg.
Magdeburg und dann
Berlin. Und im Endspiel die Berliner. Also aus heutiger Sicht, jetzt waren damals, ja, also 2017 war vor allem der SCM noch nicht ganz auf dem Niveau wie heute und die Berliner sind jetzt auch nochmal einen Schritt weiter, trotzdem.
Ja.
Was für eine unglaubliche Leistung. Also dieses Final Four, dieser Titelgewinn für dich quasi das Highlight mit frisch auf, kann man das so sagen, in der eigenen Halle?
Ja, definitiv. Also das war das Highlight meiner Karriere, muss man wirklich sagen. Also was frisch auf da auf die Beine gestellt hat, wie wir da in der European League dann auch Teams geschlagen haben und die Spielfreude, die wir hatten und wie die Stadt Göppingen hinter diesem Projekt stand. Man hat es immer gefühlt. Man hat es, wenn man durch die Stadt gelaufen ist, man hat mit den Leuten gesprochen. Die haben sich so gefreut.
Auf dieses Final Four, meinst du jetzt
explizit? Auf dieses Event. Und man hat diese Euphorie gespürt bis zu diesem Event, bis es dann auch losging. Und als man dann in die Halle kam und man hat eine grün-weiße Wand nur noch gesehen, das war unglaublich.
So, und dann kann dich ja so, du beschreibst es ja gerade schön, wie sich das aufgebaut hat über eine ganze Zeit hinweg. So, und dann ist der Moment und dann gibt es zwei Möglichkeiten.
Ja.
Es erdrückt einen oder es beflügelt einen.
Ja.
Und bei euch ist ganz offensichtlich Zweiteres passiert.
Ja? Richtig, ja.
Also erzähl mal noch mal ein bisschen, was kommt dir da, wenn du an dieses Wochenende zurückdenkst oder auch hinfühlst?
Also wir waren tatsächlich auch nicht an dem Wochenende nicht zu Hause. Wir waren tatsächlich auch in einem Hotel untergebracht und wir waren tatsächlich in unserer Bubble. Also wir waren in unserem Kreis, im allerengsten Kreis, haben uns darauf vorbereitet, auf dieses Event und auf die Spiele. Und ich weiß auch noch, dass Lars Kaufmann im Spiel gegen Magdeburg nicht die großen Anteile hatte und kam
also im Halbfinale
und kam im Finale dann gegen die Füchse und hat die Bälle nur noch reingezimmert in dieses
8 Tor. 8 oder 9 Tore hat er gemacht, glaube ich.
Gell? Brutal. Das war einfach nur eine brutale Vorstellung.
Ich hoffe, ihr, die ihr uns zuhört, erinnert euch noch an Lars Kaufmann. Ja?
Ja.
Der Typ hatte einen Armzug, einen Wurf. Wahnsinn. So. Ja. Also dieser klassische Rückraum-Shooter noch. Ja? Und,
genau.
Und der ist explodiert. Der war ja auch schon in relativ fortgeschrittenem Alter damals. Gell?
Genau, ja. Und der hat da wirklich das Spiel eigentlich gewonnen und hat uns dann, als es anfangs nicht lief und er reinkam, hat er einfach das Spiel komplett gedreht. Und das macht halt, das hat damals auch echt die Mannschaft auch ausgemacht, dass da jeder für einen eingesprungen ist und auch dann zusammen mit dieser Atmosphäre war das dann ein einmaliges, einschneidendes Erlebnis.
Ein anderer Mannschaftskamerad von dir aus dieser Zeit hat sich auch bei uns gemeldet.
Hallo ihr zwei. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit zusammen. Ich bin ziemlich sicher, dass Markus sich gut vorbereitet hat, mit dir, lieber Tim, nochmal so eine richtige Zeitreise zu starten. Auf deiner großen Abschiedstournee, wenn es dann im Sommer final endlich auch zu Ende ist für dich und ja, dein Weg, deine Karriere war sehr beeindruckend. Wenn man alleine so die Zahlen sieht, ist es einfach unglaublich, was für eine Vereinstreue du da deine ganze Karriere über gepflegt und gehegt hast. Und das ist einzigartig. Deswegen Ehre, wem Ehre gebührt, wenn ich überlege. Ich habe vorhin mal die Bilder durchgeguckt auf meinem Handy von 16 bis 19 in den 3 Jahren, in denen wir zusammen gespielt haben, Nachbarn waren, du Patenonkel meines Sohnes geworden bist, unzählige Cannstatter Vasenbesuche und Trainingslagergeschichten, Europapokalreisen, der große Coup beim gemeinsamen Europapokalsieg in Göppingen. Also zu jeder dieses Momentes gibt es wahrscheinlich jeweils 20 witzige Geschichten, aber ich bin ziemlich sicher, dass Markus Götz da nachbohrt und das eine oder andere herauskriegt. Was mir beim Durchscrollen der Bilder auf jeden Fall aufgefallen ist, viele deiner und meiner alten Weggefährten lagen dann gegen Ende des Abends auf den Bildern plötzlich irgendwo auf dem Boden oder irgendwo neben Betten. Bei dir tatsächlich habe ich kein einziges Bild gefunden. Das zeigt einfach, was du für ein Kämpfer bist, egal ob auf dem Feld oder neben dem Feld. Ich freue mich natürlich, die letzten Spiele jetzt noch live auch in der Halle sehen zu können von dir. Und ja, freue mich für dich und deine Family, wenn ihr endlich Zeit füreinander habt, dann auch an den Wochenenden. Und ja, du kannst wirklich stolz auf das sein, was du erreicht hast, was du auch anderen Spielern mitgegeben hast über die Zeit hinweg. Und ja, freue mich, wenn wir ab Sommer dann endlich mehr Zeit haben, uns auch am Wochenende gemütlich hinzusetzen und das ein oder andere Gläschen Wein zusammen zu trinken oder was Schönes unternehmen. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Zeit, vor allem jetzt erstmal mit Markus und Podcast. Freue mich sehr auf die Folge und ja, wünsche euch alles Gute und denkt dran, Tim, wir sollten jetzt aber wirklich mal schleunigst unser Karriereende, Wochenende planen, denn du weißt, da steht noch was an. Deswegen euch alles Gute, lasst euch gut gehen, viele Grüße, ciao, ciao.
Jens Schengard, ja, 3 Jahre dein Mitspieler. Auch eine echte Type, da war jetzt verdammt viel drin. Also zum einen mal, Jens, vielen Dank für diese großartige Sprachnachricht, aber das ist ja schon fies, ja? Teasert hier die ganze Zeit die unglaublichsten Geschichten an, erzählt sie dann aber nicht und dann soll ich das recherchieren. Ja. Deswegen haben wir dich ja hier mit reingeholt, damit du uns die Geschichten erzählst, aber dann werden wir das jetzt einfach nach und nach erarbeiten. Zunächst mal, wie war das Karriereende, Wochenende?
Ja, ja.
Den Begriff habe ich tatsächlich noch nie gehört. Was ist da geplant?
Ja, also um das so ein bisschen zu verstehen, wir hatten in der Zeit damals immer Krafttraining in Stuttgart am OSP, also am Olympiastützpunkt.
Zu der Zeit, als er auch hier in Göppingen.
Genau. Und 2016 bis 2019. Dann sind wir dementsprechend auch immer eine halbe, dreiviertel Stunde zusammen dorthin gefahren und zurückgefahren, haben uns viel unterhalten. Und da ist die Freundschaft auch ganz, ganz stark gewachsen. Und wir haben da, oder er hatte da bis dahin schon eine Leidenschaft für Schlager.
Um Gottes Willen.
Und jetzt outen wir uns hier tatsächlich, dass es ich dann auch da so ein bisschen zum Schlagerhörer geworden bin. Durch ihn.
Und gib mir mal ein, zwei Namen.
Ja, Helene Fischer, Andrea Berg, das sind so weibliche, Matthias Reim. Also
ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zu Gast hier warst. Ich muss jetzt mal los.
Ja, und wir haben beschlossen, dass wir, wenn ich mal aufhöre mit Handball spielen, dass wir ein Wochenende im Andrea Berg Hotel verbringen werden. Und dort.
Das wo ist?
Das ist nicht weit weg von hier. Das ist. Wo ist denn das genau? Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es ist wohl nur 1,5 Stunden von hier weg und da wollen wir uns dann ein Schlagerwochenende gönnen und mein Karriereende und auch seins noch so ein bisschen nachfeiern. Okay. Erschreckend.
Ja, ich sehe
dein Entsetzen im Gesicht.
Diese musikalischen Verfehlungen muss ich jetzt erstmal verdauen, aber es geht ja nicht um mich, sondern es geht um dich.
Ja.
Sehr interessant fand ich natürlich auch die angedeuteten Geschichten bezüglich des Abends nach dem Finale. Was meint er denn da mit Bilder vom fortgeschrittenen Abend und Menschen zu Boden liegend?
Naja, also bei uns zwei war es tatsächlich immer so, dass wir versucht haben, die Leute, die dann schon einen über den Durst getrunken haben, dann wieder mit nach Hause zu bringen. Ja, obwohl mitgetrunken hatten und natürlich auch schon ein bisschen im Tee hatten. Ein bisschen, natürlich nur.
Natürlich.
Wir waren ja Profis oder sind Profis und ja, da versucht man natürlich jeden Einzelnen mit nach Hause zu nehmen, das Schlachtfeld nicht alleine jemanden liegen zu lassen. Und
okay, aber wir halten fest, die Party nach diesem Triumph glich einem Schlachtfeld.
Ja, kann man so sagen.
Ja, kann man da vielleicht die eine oder andere ganz persönliche Geschichte, wer war denn da vor allem betroffen?
Da waren sämtliche Leute betroffen. Nicht nur
die Liegenden, vielleicht einen Namen.
Da will ich jetzt keinen in Bredouille bringen. Ich kann nur eine Geschichte noch erzählen, wo ich noch genau weiß, dass wir in der Kabine dann noch gefeiert hatten und der Boden, der glich nicht mehr einem Fliesenboden, sondern eher einem Wasserteppich aus Bier und Alkohol. Also da war es dann schon sehr extrem, was das alkoholische Getränk angeht.
Die Jugend bitte nicht so genau hinhören. Wobei, hey Leute,
ganz ehrlich, es gehört einfach dazu.
Wenn du solche Erfolge feierst, ja, und ich glaube, was dann auch passiert, in diesen persönlichen Beziehungen, das höre ich immer wieder, das schweißt dich für immer zusammen. Ja? Also gerade, du hast in Anführungszeichen nur 3 Jahre mit Jens gespielt, aber offenbar ist da was entstanden, was nachhaltig ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also er war ja dann auch mein Nachbar in der Zeit. Also wirklich 10 Meter zur Wohnungstür war.
Aber war das eine kluge Entscheidung, ihn zum Patenonkel?
Ich bin Patenonkel von
Ja, das ist natürlich sehr
klar. Und das war, also wir waren wirklich Tag und Nacht eigentlich mehr oder weniger auf einem Haufen. Und wenn er Zeit hatte, dann kam er zu uns runter. Wenn ich Zeit hatte, war ich bei ihm oben. Und also es war genial.
Okay, also ich würde sagen, ihr könnt euch uns ja dann gemeinsam berichten von diesem Karriereende, Wochenende.
Das werden wir machen.
Vielleicht werden da dann auch Filmaufnahmen entstehen, Tonaufnahmen, keine Ahnung. Ihr könnt es ja dann
bestimmt
veröffentlichen.
Bestimmt.
Das tease ich hier jetzt schon mal an. Wir warten alle drauf. Das wird, wie sagt man heutzutage, viral wird es explodieren.
Ja, mal schauen.
Sehr gut, sehr gut. Bist du Social Media mäßig
gar nicht unterwegs?
Du bist gar nicht.
Gar nicht.
0,0.
0,0.
Jens, auch nicht?
Doch, der umso mehr.
Ja gut, wunderbar, Jens. Dann ist es deine Aufgabe hier verteilt. Ja. Wir wollen alle daran teilhaben, teilhaben an diesem Erlebnis. Ganz grundsätzlich, wo wir schon bei Freundschaften sind. Wer waren deine besten Zimmerkollegen in all den Jahren bei Frisch auf?
Ja, angefangen hat es natürlich mit Kai Häfner. Dann wir als Jungspunde damals immer mitgefahren und dann teilweise auch wieder nach Hause gefahren ohne einer Spielminute. War es natürlich manchmal gemeinsames Leid.
Da konnte man sich dann gemeinsam in Rage reden, oder? Der blöde Trainer.
Das oder konnten dann über Verbesserungsvorschläge philosophieren, was hätten die anders machen können. Aber es gab natürlich in meiner Zeit jetzt viele.
Ja, wen denn noch?
Primo Sprost, Daniel Fontaine, dann war ich, jetzt bin ich mit Jaka Malusch zusammen auf dem Zimmer. Also es gab wirklich so viele. Und,
jetzt hast du aber immer nur einen vergessen. Oh. Wer fehlt da noch?
Wer war denn das noch?
Moment mal ganz kurz. Also ich glaube, wir hätten da einen.
Ja, hallo Markus, hallo Tim. Ja, wo soll ich anfangen und wo soll ich aufhören? Tim, du bist eine Legende. Auch wenn es dann im Endeffekt nur 2 Jahre waren, die wir zusammengespielt haben. Trotz Corona war es eine geile Zeit. Im Krafttraining waren wir Partner und am Anfang bin ich kaum hinterhergekommen mit Atmen und vor allem nicht mit den Übungen. Ja, es war so krass, wie du das alles immer durchgezogen hast. Es war schon geil, aber erst jetzt im Nachhinein. Du hattest immer den Spagat geschafft zwischen Fokus, Ernsthaftigkeit und ein paar Spitzen gegen deine Mitspielern waren immer drin. Und ja, auch im Training und vor allem danach war es wichtig, Spaß zu haben. Und nach dem Training stand oft schon ein kühles Kaltgetränk bereit. Ja, das Leben soll man auch mal genießen. Du hast wirklich eine außergewöhnliche Karriere hingelegt, hast Titel gewonnen und bist immer noch eine Maschine. Und ja, es ist wirklich bemerkenswert. Es war mir eine Ehre und eine Freude, Teil deiner Handballzeit gewesen zu sein. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute für die kommende Zeit.
Der Herr Teilinger.
Der Herr Teilinger. Den haben wir vergessen, oder wie?
Ja, das tut mir unheimlich leid.
Ich merk's. Nikolai, du kannst es jetzt gerade nicht sehen, er ist feuerrot.
Wie seine Haare.
Nein, du!
Ja. Ja, mit dem Teile, das war auch immer eine sehr, sehr schöne Zeit.
Ja. Vor allem beim Krafttraining.
Vor allem beim Krafttraining, ja.
Hast du ihn in Schwitzen gebracht?
Habe ich ihn tatsächlich in Schwitzen gebracht, weil ich tatsächlich dann ordentlich Gas gegeben habe und ich habe dann auch keine Ausnahme gemacht, okay, jetzt machen wir einen Satz weniger oder machen hier eine Wiederholung weniger, sondern.
Hast du ihn durchgepeilt?
Ich habe ihn durchgejagt, genau.
Ja. Ja. Und aber er findet es ja gut heute.
Ja, ja. Also,
aber erst im Nachhinein.
Im Nachhinein, ja. Das sagen immer viele dann.
Aber was, schau, von ihm ja auch, die zwei Begriffe. Legende, hat er gesagt, Maschine.
Ja.
Ja, muss ja also schon was dran sein.
Muss irgendwas dran sein, ja. Also,
kannst du denn damit leben mit den
zwei? Kann ich damit leben und ich glaube, dass ich dann tatsächlich auch nicht viel falsch gemacht habe in meiner Karriere.
So, und jetzt nimmt das Ganze also bald sein Ende, Karriereende mit Saisonende, 9 Bundesligaspiele sind es noch. Du hast gerade vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, wie es zu der Entscheidung kam. Du hast durchblicken lassen, dass es ein längerer Prozess war,
ja.
In dem es dir wie ging in diesem Entscheidungsprozess?
Ja, durchweg gemischte Gefühle. Also auf einer Seite, wenn man natürlich die Siege hat und erfolgreich war, dann war es natürlich, war dieses Karriereende weiter weg, als wenn wir eine Niederlagenserie am Start hatten. Dann war natürlich, okay, jetzt könnte ich tatsächlich mal aufhören. Aber es war wirklich ein langer Prozess, der da in mir getobt hat. Und ich habe da wirklich sehr gerungen mit mir und mit den Entscheidungen und vor allem auch, wie es dann auch weitergeht. Also das ist mir unheimlich wichtig, was die Existenz von mir und vor allem auch meiner Familie angeht. Und ich bei vielen Spielern auch mitbekommen habe, wie schwierig das tatsächlich sein kann, wenn man mal aufhört mit Handballspielen. Habe mich deswegen natürlich auch für das Studium in Sportwissenschaften dann entschlossen, habe das absolviert, auch abgeschlossen, meinen Bachelor gemacht in Sportwissenschaften, mache jetzt noch meinen Master in Gesundheitsmanagement. Mhm.
Fernuni Bad Honnef, richtig?
Richtig. Und
bist du da schon jetzt in den finalen Zügen?
Ich bin jetzt an der Thesisfindung und möchte dann auch das Thema dann auch so schnell wie möglich dann auch abhaken,
okay.
Weil das da nimmt ja auch eine gewisse Zeit in Anspruch und hoffe dann, mich dann im Arbeitsmarkt platzieren zu können.
Okay, aber was du gerade angesprochen hast, das hat ja verschiedene Aspekte, die man da bedenkt in dieser Entscheidungsfindung. Jetzt ist gerade angeklungen, Existenz,
ja.
Also gab es auch oder gibt es Existenzangst, weil du musst ja jetzt eine neue wirtschaftliche Basis aufbauen, also ich weiß jetzt nicht,
ja.
wie gut du verhandelt hast hier in Göppingen, aber üblicherweise als Handballprofi, es haben nicht alle ausgesorgt, ja? Sagen wir es mal so, nach ihrer Karriere.
Die meisten nicht, also ich habe es nicht. Mhm. Deswegen war mir die Ausbildung in das Humankapital, so schön wie man es sagt, immer wichtig, sagen zu können, ich hab eine Ausbildung, ich habe mir was zurechtgelegt, einen Plan B zurechtgelegt, um dann damit durchzustarten. Aber dennoch war jetzt dann am Ende die Gedanken, finde ich überhaupt was? Kommt überhaupt was in Frage? Was stellt man mit einem Bundesligaspieler an, der 18 Jahre Handball gespielt hat? Was fängt man damit an? Was fängt ein Arbeitgeber damit an? Ja, das sind alles Fragen, die ich mir dann auch gestellt habe.
Also viel Zweifel höre ich daraus.
Viel, ja, auch. Und ich habe aber so ein tolles Umfeld mit tollen Freunden und einer tollen Familie, die mir da so viel Rückhalt geben und mir da immer zusprechen, dass das gar kein Problem sei und dass ich auf jeden Fall was finden werde. Und dementsprechend hat mich dann die Entscheidung, fiel mir dann ein Stück weit leichter, den Schlussstrich zu ziehen und das Karriereende dann auch in einer Phase dann bekannt zu geben, wo ich sage, mein Körper würde es noch mitmachen, aber das Unbewusste in mir sagt, jetzt
Ist gut. Okay, aber das heißt, es ist noch nicht ganz klar, was du jetzt in Zukunft machen wirst beruflich.
Nein, ganz klar ist es noch nicht. Deswegen bin ich immer noch gespannt auf die Herausforderung, was kommen wird.
Was würdest du denn gern machen? Ich meine, du hast ja jetzt, du hast ein Studium oder zwei Studiengänge im Grunde. Gibt es da was ganz Konkretes, was du gerne machen würdest aus diesem Studium-Background heraus?
Ja, also die Studiengänge an sich sind im Sport und der Gesundheit ansässig und deswegen, also in diesem Bereich wäre natürlich schon schön, was zu finden. In dem Sportstudium war es natürlich schon so, dass ich viel Background, was Trainingslehre
und Trainingswissenschaft.
Trainingswissenschaften angeht.
So, und das andere Gesundheitsmanagement ist dann eher Richtung Reha?
Nee, das geht dann tatsächlich in die Führung von Gesundheitsbetrieben, ins Management.
Also zum Beispiel auch eines Reha-Betriebs.
Ja?
Also
eines Reha-Betriebs, Management eines Reha-Betriebs. Ja, genau. Sei es in verschiedene Bereiche, im Personalwesen oder andere Bereiche, was das Kaufmännische angeht. Und da wollte ich einfach breit genug aufgestellt sein, um sagen zu können, ja, ich kann was bieten, was für den Arbeitgeber, für den zukünftigen dann auch interessant ist.
Okay, aber da gibt es jetzt noch keine konkreten Gespräche, sondern jetzt ist erstmal Karriereende, dann Master,
genau.
Arbeit machen und dann
richtig.
In den Sondierungsbewerbungsprozess quasi gehen.
Genau, ja. Ja.
Okay.
So ist jetzt mal der Plan und so werde ich jetzt auch vorgehen. Es gibt auch Gespräche mit Frisch auf.
Wollte ich gerade fragen,
ja. Um die Einbindung.
Wie konkret ist das?
Man versucht jetzt natürlich schon was zu schaffen, aber konkret ist jetzt da noch nichts in Planung, aber ich habe jetzt auch schon wieder mal einen Gerd Hofele Bescheid gegeben, dass wir mal uns zusammensetzen und drüber sprechen
aber können. Was könntest du dir denn vorstellen? Also konkret im Verein irgendwas im Jugendbereich oder
ja,
im Management, eher in der Halle oder eher im Büro?
Ja, eigentlich so eine Mischung aus beidem. Also ich fühle mich ja auch sehr wohl, was die Analyse von Daten angeht. Sprich, wir agieren ja mit Kinexon, wir agieren mit der Garmin Watch, was Gesundheitsdaten angeht. Mich interessiert natürlich, das Training an sich, den Aufbau, die verschiedenen Trainingsphasen, die Spielphasen, das zu analysieren und auch Feedback zu geben. Mich interessiert auch, was rund um die Geschäftsstelle angeht. Wie funktioniert das mit dem Marketing? Wie funktioniert das mit dem Sponsoring? Kann ich da irgendwie helfen in den Bereichen? Mhm. Das sind alles Themen, die mich tatsächlich interessieren, wo ich aber keine Berufserfahrung habe. Deswegen wird es in der freien Wirtschaft immer ein bisschen schwierig sein, aufgrund von spezifischer Berufserfahrung was zu finden. Aber wie gesagt, ich habe mit Freunden und Familie gesprochen, die da sagen, es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Einarbeitungszeiten und ich brauche da keine Sorgen zu machen.
Also das liegt ja in der Natur der Sache, dass man irgendwann anfangen muss mit dem Sammeln von Erfahrungswerten. Dass
genau.
Die sind ja nirgends von Natur aus da. Und ich meine, du hast eine 18-jährige Profikarriere als Handballer hinter dir. Also wenn das kein Erfahrungswert ist in ganz vielen Punkten,
ja.
Dann offenbar zwei abgeschlossene Studiengänge. Bald, wann willst du fertig sein mit der Masterarbeit? Was ist das Ziel?
Na, ich hoffe mit Anfang der neuen Saison, so gegen September.
Also du willst dann da jetzt direkt, da ist jetzt nach Saisonende keine große Pause erstmal, sondern da musst du direkt ran, oder?
Ja, das ist das liegt bei mir so in der Natur, dass ich die Sachen jetzt fertig haben möchte.
Okay,
das war schon immer mein Wunsch, nach meiner Handballkarriere auch das Studium fertig zu haben, um dann starten zu können.
Also nicht jetzt das Gefühl, was ich auch komplett nachvollziehen könnte, nach dem Motto, hey, das waren jetzt derart intensive 18 Profi-Jahre, ich brauche jetzt erstmal ein halbes Jahr Pause und so auch mal die Chance nach einem total durchstrukturierten Leben mal einfach in den Tag reinleben zu können. Das ist nicht Tim Kneule, oder?
Nee, das kann ich tatsächlich nicht. Da kriege ich schon einen Koller, wenn ich dran denke. Also ich brauche meine Struktur, brauche ich, und mir ist es, ich habe immer gesagt und auch immer betont, dass ich eigentlich einen nahtlosen Übergang mir wünsche und auch das gerne hätte. Von dem her bin ich da schon sehr strukturiert.
Und deine Familie? Du hast eine Frau und drei Kinder, die wie alt sind?
11, 8 und 3.
Wie sehr freuen die sich jetzt auf diese neue Situation, wo du ja mutmaßlich zumindest mal, keine Ahnung, was beruflich dann kommt, ja, aber wo du jetzt zumindest mutmaßlich deutlich mehr zu Hause bist?
Ja, die freuen sich auf jeden Fall. Die freuen sich auf die Wochenenden, auf die man, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf, einfach mal sagen zu können, hey, komm, lasst uns einfach an dem Wochenende dorthin fahren. Ohne Rücksicht auf ein Spiel oder ein Training nehmen zu müssen, auf Familienfeiern gehen zu können, ohne daran zu denken, am nächsten Tag trainieren zu müssen. Da freue ich mich unheimlich drauf, da freut sich meine Familie drauf, und das wird, glaube ich, dann richtig, richtig schön.
Ich sehe ganz entspannte Gesichtszüge, wenn du von dieser Vision sprichst, was da jetzt auch an Möglichkeiten auf dich zukommt. Ja.
Ja. Ja, ich freue mich natürlich auch auf die Wochenenden, weil jetzt geht es natürlich bei meinen Kindern los.
Spielt eigentlich jemand Handball?
Mein Sohn spielt Handball, meine Tochter macht Leistungsturnen. Dementsprechend müssen wir in Zukunft auch in den Hallen vor Ort sein, oder ich möchte es vor Ort sein und möchte auch das erleben.
Wie sieht das Handballtalent aus bei deinem Sohnemann?
Ja, ist ein sehr, sehr ehrgeiziger, junger Handballspieler. Der nicht gern verliert, der gerne vorne dran ist. Dementsprechend glaube ich schon, dass er Potenzial hat.
Hat er das von dir am Ende?
Ja, durchaus.
Also, was ist so für ein Jahrgang?
2015.
So, das heißt, dann gucken wir mal 2035, ja? Schauen wir mal die Bundesliga-Kader durch, oder? Ob da irgendwo der Name Kneule auftaucht. Das behalten wir im Hinterkopf auf jeden Fall. Tim, was zum Abschluss jetzt dieses zweiten Blocks, was hast du für Träume und Wünsche für die Zukunft?
Ja, da habe ich mir tatsächlich noch nicht so wenig Gedanken gemacht, weil ich mir viele Gedanken mache um die Absicherung von meiner Familie, von mir selber. Und dann wünsche ich mir natürlich diese regelmäßigen Wochenenden mit meiner Familie. Mal die ganzen Familienfeiern, wo ich dabei sein kann.
Vollumfänglich mitnehmen zu können.
Nicht, dass ich manchmal sagen muss, okay, währenddessen, ich muss jetzt los ins Training. Da freue ich mich unheimlich drauf, freue mich auf die regelmäßigen Ferien, die ich verbringen darf. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich keinen Urlaub mitgemacht, weil es von den Ferien nicht gepasst hat. Darauf freue ich mich. Und
das ist brutal, gell? Wenn in Baden-Württemberg, Bayern, hier in Süddeutschland die Sommerferien sind, dann seid ihr schon wieder
mit. Das sind wir in der Vorbereitung. Die Pfingstferien enden, wenn die Saison ausgeht.
Ja. Sau blöd auf gut Schwäbisch.
Sau blöd, glaube ich.
So, aber jetzt, das sind jetzt die Möglichkeiten.
Die du hast.
Also, und das, ich glaube, das ist auch angekommen, so dieser Träumer, Tagträumer. Ach, mal schauen, was so alles kommt. Ich lebe mal in den Tag hinein. Den gibt es nicht.
Nee,
im Hause. Nein, Kneule.
Den gibt es nicht.
Eher der bodenständige Arbeiter, der eine klare Struktur braucht und der jetzt auch direkt im Anschluss an die Handballkarriere direkt den Weg ins neue Leben finden will.
Genau.
Und so. Und dabei wünsche ich dir einfach nur das Allerbeste, Tim.
Ja, wirklich. Vielen Dank.
Von ganzem Herzen. Und jetzt natürlich auch ein gutes, erfolgreiches, gesundes Karriereende in dieser Saison mit Frisch auf Köpping. Wir machen nur mal ganz kurze Pause und du kennst hoffentlich unsere letzte hochbeliebte Runde, die 7 schnellen Fragen. So, auf geht's in die letzte Runde, die 7 schnellen Fragen mit Tim Kneule. Lass uns loslegen. Fahrrad oder Auto?
Oh, Fahrrad.
Wieso wundert mich das jetzt? Sorry, ich muss hier, auch wenn es schnell angelegt ist, diese letzte Runde. Es hat mir jemand gesagt, du seist nicht der allerbeste Autofahrer. Ist das eine Unverschämtheit oder ist da was dran?
Das ist eine Unverschämtheit.
Eine absolute Unverschämtheit.
Das ist eine Frechheit.
Dann wischen wir das direkt wieder vom Tisch.
Ich versuche tatsächlich so viel, wie es geht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen.
Das finde ich sehr stark, aber wir halten fest, du bist auch ein exzellenter Autofahrer.
Ja, durchaus.
Wunderbar. So, Langschläfer oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Das kann uns jetzt auch nicht mehr wundern, ja? Ja. Nach diesem Gespräch. Wer ist dein Lieblings-Rückraum-Mitte-Spieler aller Zeiten?
Oh, Rückraum-Mitte.
Es geht jetzt nicht um den Besten, sondern der dir einfach, warum auch immer, am meisten bedeutet oder gefallen hat.
Narciss hat tatsächlich viel auf dem Mitte mitgespielt.
Hat er auch, und, ja.
Der hat mich tatsächlich auch durch sein 1-1, sein unfassbares 1-1, auch sehr imponiert.
Passender Zusatz aus meiner Sicht. Ja. War ganz ordentlich der Wackler. Und die Sprungkraft. Dein Traumclub? Jetzt kommt, ja, frisch auf Göpping.
Kiel hätten wir schon gerne mal gespielt, gell? Also vor so einer Kulisse, jedes Mal, wenn man da reinkommt, kriegt man auch als gegnerische Mannschaft Gänsehaut, und ich will nicht wissen, wie es wäre, wenn man tatsächlich für den Verein mal spielt.
So, liebe Kieler, jetzt wisst ihr, was ihr verpasst habt. Haben die Kieler, die haben nie angerufen, oder?
Nee.
Meine Güte. Der beste Spieler, mit dem du bei Frisch auf Göpping zusammengespielt hast in den 18 Jahren?
Boah, da kann ich aber ganz schön ins Fettnäpfchen treten, ey.
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wir können es ja so einleiten. Du hast mit vielen ganz herausragenden Spielern gespielt, aber ich zwinge dich jetzt dazu, quasi einen Namen zu nennen.
Also ich sage es jetzt mal so, der mich auch sehr imponiert und auch mitgeprägt hat, war Pavel Horak, der auch durch einen Kreuzbandriss so ein gleiches Schicksal erlitten hat wie ich, und der auch ein ungeheurer Ochse und auch Spieler war, physisch brutal gespielt hat, muss man wirklich sagen, und der für seine Größe auch so gespielt hat wie ich eigentlich, und das hat mir dann schon auch mit imponiert.
Später auch noch bei den Füchsen gespielt.
Ja.
Pavel Horak, tschechischer Nationalspieler. Jetzt hast du ja schon gesagt, Social Media mäßig bist du nicht präsent.
Nein.
Wie sieht es denn beim Fantasy Manager Start 7 aus?
Auch nicht.
Du hast kein Team.
Nein.
Aber du weißt, was das ist,
ja,
oder?
Ja, ich weiß, was
der,
das
der,
ist.
Der
ja.
offizielle Fantasy Manager, ja. der Liquid Moly Handball Bundesliga.
Jens Schögert stellt mich immer auf und.
Und?
Flucht dann manchmal, wenn ich keine guten Daten liefere.
Sehr zu Recht, aber ja. Kriegen wir das auf die Schnelle hin? Wie würde deine erste 7 aussehen? Jetzt weißt du echt nur aus dem Bauch raus, also von aktuellen Spielern. Wenn du unbegrenztes Budget hättest.
Unbegrenztes Budget?
Ja, jetzt hier im
Bundesliga. Okay, auf links außen, ich würde Marcel Schiller nehmen. Eigener Mannschaftskollege, dann auf halb links würde ich, wen nimmt man da?
Schon klar, die Ausweise in der Bundesliga auf jeder Position.
Felix Klar.
Okay, den nimmst du aber auf halb dann rüber.
Auf halb, ja. Auf der Mitte finde ich tatsächlich Balenciaga nicht schlecht.
MT Melsungen?
MT Melsungen,
okay.
Der für seine Größe natürlich da ganz schön Wirbel macht, und auch die Steuerung echt gut im Griff hat. Halb rechts bin ich bei Magnusson.
Ja, also im Moment, also der Gitzel fällt natürlich sehr häufig, aber Magnusson ist ja auch keine ganz schlechte Wahl, ja, vom SC ja. Magdeburg.
Rechts außen, wen haben wir da noch? Blome.
vom VfL Gummersbach?
Blome, ja.
Lukas Blome?
Ja, der war letztes Jahr schon sehr, sehr treffsicher. Und Greis, jetzt darf, da darf ich jetzt echt nichts Falsches sagen. Sonst ist unser Kreisläufer beleidigt.
Der Herr Kosina, oder wie? Gibt es da Ärger?
Nein, da gibt es keine Ärger.
Also nimmst du Grescho?
Ich nehme Grescho, ja.
Sehr gut. Ja. Und fürs Tor brauchen wir nur einen.
Fürs Tor, da nehme ich, wen haben wir da noch? Ich finde beide Torhüter von Magdeburg echt richtig stark, aber da muss ich mal...
Also Portner oder Hernandez?
Nee, ich nehme Buric.
Benjamin Buric, dann wird es doch ein Flensburger. Sehr gut. Also das ist, glaube ich, eine ganz passable Mannschaft. Und jetzt zum Abschluss, wie immer, wen empfiehlst du uns als Gast für Hand aufs Herz? Also Jens Schöngard war ja schon da.
Okay, das, ja.
Ja, ja. Ja. Der war schon zu Gast.
Okay, auch eine sehr gute Frage.
Weißt du, manchmal gibt es ja echt Leute, die man von außen gar nicht so extrovertiert und spannend wahrnimmt, aber die ganz viel zu erzählen hätten. Mhm.
Boah, da müsste ich tatsächlich nochmal in mich gehen und mal so meine Weggefährten.
Hau einen raus.
Daniel Fontaine.
Okay.
Tatsächlich. Der hat auch einiges mitgemacht. Der hat
bei unglaublich viele Verletzungen.
Ne? Viele Verletzungen gehabt. Der hat aber auch mit uns viele Siege und auch die European League auch gewonnen. Ein spannender Spieler.
War. Haben wir notiert.
Ja.
Lieber Tim, herzlichen Dank für zwei volle Stunden deiner Zeit. Wir müssen Schluss machen, ja. Mhm. Es ist Training, ja. Und wir wollen keinen Ärger mit Markus Bauer hier provozieren. Ja? Vielen herzlichen Dank und einfach nur alles Gute und dass du den Übergang gut hinbekommst jetzt in dein neues Leben und dass du es auch genießen kannst, all das, was du gerade schon angerissen hast, die Wochenenden mit der Familie und den Freunden und den neuen Möglichkeiten. Und das werden wir nicht vergessen, dieses Karriereende, Wochenende mit Jens Schöngard. Wir verlangen und erwarten Berichte. Ja. Viel Spaß dabei. Herzlichen Vielen Dank, Tim. Alles Liebe.